Herzlich willkommen zum Unschlagbar Ehrlich Podcast, Fight Report Nummer 5, Podcast Folge 22 mit Michael Riersch.
Hey! Also Nummer 5 schon.
Nummer 5.
Zeit vergeht.
Das stimmt. Apropos Zeit. Falls meine Stimme ein bisschen kratzig klingt, es tut mir leid, es ist sehr früh bei uns. Naja, es ist schon wieder 10 vor 8, aber 7.30 Uhr ja, haben wir ausgemacht gehabt und du stehst 10 Minuten davor, vor der Tür.
Ja, weil anständige Menschen arbeiten halt schon seit 2 Stunden.
Frechheit, oder? 10 Minuten Schlaf hat er mir geraubt. Michael, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Also ohne Bart ist ein bisschen schwierig zu leben, aber ich fahre bald auf Urlaub und ich bin allein zu blöd und zu schneiden, deswegen muss ich ihn opfern. Sonst ist alles gut.
Macht nichts, die Zuhörer sehen es eh nicht.
Ja, besser nicht hinschauen.
Ja. Besser nicht. Wir starten heute mal mit einer Kampfveranstaltung in Österreich, 17. Juli.
Ja, das war die erste seit, Sie haben es am Event gesagt, ich glaube 587 Tagen unter Freunden, 1,5 Jahre.
Ja.
Ja, es gibt wieder Events auf österreichischem Boden. Es war richtig schön.
Lange Zeit gewesen.
Ja, lang. Mir ist dann erst aufgefallen, wie ich dort gesessen bin, wie lange es kein Event in Wien gab.
Ich weiß nur noch, es war so eine Kampfveranstaltung noch, oder?
Bounce, Boxen, Fight Boxen, Night. Genau, Boxen gab es.
Also für MMA war eigentlich nichts.
Genau, also jetzt sieht man natürlich wieder die... Ja, als MMA-Fan ist Boxen ist Kampfsport, Boxen ist schön,
ja.
Ist halt nicht MMA. Also es ist schon wie wenn du einem Fußballfan sagst, ja, aber es war eher ein Tennismatch.
Ja.
Ist cool, ist auch ein Ballsport, ist nett, kann man auch anschauen, aber ist nicht dasselbe.
Allerdings, aber wir haben ziemlich viele Boxkämpfe gehabt dort, unter anderem Umar Chambekov, Profidebüt.
Ja.
Und der Hauptkampf war ein Boxkampf.
Genau, der Hovig.
Ja,
Gregorian, ja. Das stimmt. Aber die AFC ist immer eine gemischte Veranstaltung. Meistens sind Boxkämpfe, Kickboxkämpfe, MMA-Kämpfe. Ich bin persönlicher Purist. Ich brauche keine Vorspeisen, keine Sopes dazwischen. Aber vielen Leuten taugt es. Also,
ja.
Warum nicht?
Was mir getaugt hat, war der Kommentator diesmal. Sehr professionell geklungen.
Der Roman. Ja, guter Mann. Guter Mann, der Roman. Ja.
Ich wollte hinschauen, aber ich habe arbeiten müssen und es war dann so spät und es war so ein Tag, wo es so geschüttet hat.
Ja, voll.
Ich bin um 9 weggekommen und ich wollte raus, aber es hat so geschüttet, ich möchte, wenn ich jetzt da einen Fuß raussetze, bin ich waschelnass. Deswegen bin ich in der Redaktion geblieben bis nach der Kampfveranstaltung, haben wir einen Livestream gecheckt und haben mir die Kämpfe daheim angeschaut. Deshalb habe ich auch gewusst, dass wer alles Kommentator ist und ihr werdet es nicht glauben, aber Fight24 hat uns den Michel abgeworben. Eine Frechheit eigentlich. Hast du mir nicht einmal Bescheid geben.
Ja, hätte ich das tun sollen? Hätte ich das tun müssen?
Ja, ich habe schon gedacht, das zwischen uns ist ernst. Aber jetzt sitzt er bei Fight24. Ja, ich meine, ich gönn's da eh.
Ich wusste nicht, dass wir an dem Punkt sind, wo ich dich um Erlaubnis fragen muss, dass ich woanders kommentieren darf.
Ja, eigentlich schon. Nicht, dass du uns zu cool dafür bist für einen Podcast und dann sagst, nein, ich mache nur noch Fight24, das gefällt mir besser.
Nein, Podcast kann niemand ersetzen. Podcast ist mein Lieblingsmedium.
Perfekt.
Weil live muss man halt besonders aufpassen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen und Kinder da zuschauen und so, aber die sind halt auch gleich verständlicherweise sauer, wenn ich komplett ausraste. Du schneidest es einfach weg.
Allerdings, hat man gesehen beim letzten Mal. 3 Stunden geredet, 20 Minuten Endzeit.
Es tut auch weh, es tut schon auch weh, wenn man sich jetzt selbst als Künstler versteht, dass das Werk einfach beschnitten wird. Aber man wird wenigstens nicht gecancelt und nicht wieder eingeladen, weil keiner merkt es. Also.
Ja. Na gut, so. Wo willst du denn starten mit Austrian Fight Challenge? Gibt es einen Kampf, wo du da denkst, Alter, den müssen wir wirklich besprechen, das war echt der Wahnsinn. Ich meine, wir wissen es beide.
Ja, es gibt natürlich einen Kampf, das Co-Main-Event,
ja.
Das zu großen Kontroversen und auch Instagram-Disses geführt hat.
Bist du zappert, da ist abgegangen danach. Also
verstehe ich.
Fast mehr als davor.
Bei so einem Kampf gab es mal einen Gewinner, das waren die Zuschauer. Und es war irgendwie völlig absehbar, dass nicht jeder mit der Entscheidung zufrieden sein kann, weil es ein sehr knapper Kampf war.
Ja.
Also aber der Kampf ist dann für den Daniel Matusic gewertet worden, per Split Decision.
Zuerst noch, das war ein Titelkampf.
Titelkampf um den Bantamweight-Titel bei der Austrian Fight Challenge.
Genau, 3 Runden. Und es hat gekämpft Ahmed Simsek, falls ich es richtig ausspricht, gegen Daniel Matusic.
Matusic,
es tut mir leid, ich sprich's immer falsch aus.
Das sind alles Ausländer, sie wollen sie wurscht.
Also, ja.
Man, ja, ich glaube, es ist auch Shimshack. Ich bin nicht sicher. Das ist dieses S mit dem...
Mit dem Stricheln drauf, ja, gell, mit dem komischen.
Sorry, Jungs, wir mögen euch, aber ich kann jetzt auch nicht alle Sprachen hier lernen.
Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, aber naja. Auf jeden Fall, die zwei haben gekämpft und es war eigentlich eine echte pure Schlacht. Das war Fetzerei ordentlich, gell. Es hat teilweise auch ein bisschen Wirtshausschlägerei ausgeschaut, es war nur noch draufhauen. Teilweise nicht mehr schauen, wohin, Hauptsache nur schlagen, ist mir vorgekommen.
Du sagst es so, als wäre es eine schlechte Sache, Silvana.
Nein, es ist super gewesen, aber teilweise war es mehr so wie Kraulen im Wasser. Habe ich mir gedacht, es hat wirklich so ausgeschaut. Aber war schon echt ein geiler Kampf.
Es war klassisch so, ich muss gestehen, ich war absolut in dem Camp. Ich habe dem Daniel keine Chance gegeben, weil ich dachte, der Ahmed ist eigentlich der technischere Striker.
Hat man ja gesehen. Die Schläge waren technisch schon besser.
Ja, aber er hat sich da reinziehen lassen. Ich meine, natürlich, wenn man so einen riesen Cut am Kopf hat, das macht einen jetzt nicht irgendwie ruhiger und besonnener.
Und vor allem, wenn man gegen jemanden kämpft, wo man schon voll die Aggressionen davor schon
gehabt hat. Ja, die beiden haben sich ziemlich aufgeheizt im Vorfeld. Ja.
Wieso eigentlich? Hassen die sich so sehr?
Nein, aber ich glaube, es sind zwei heißblütige junge Männer. Und sie haben das einfach gut promotet, wollten beide gewinnen. Ist auch ein wirklich schöner Gürtel.
Ja, du hast da einen daheim.
Ja, zwei.
Zwei?
Bist du ja, da kämpft man dann schon ordentlich. Und so wie du sagst, natürlich war es nicht der technischste MMA-Kampf, aber er war blutig und es wurde mit sehr viel Herz und Einsatz bis zur letzten Sekunde gekämpft. Natürlich, wenn man drei Runden so reinsteckt, ist man nicht glücklich, wenn am Ende da der andere als Gewinner rausgeht. Wobei man das, ja, also ich hab's auch schon im Stream gesagt, 2-1 für Daniel kann man das absolut werten. Es ist auch so, normalerweise, also die EFC hat das Gnade vor Recht ergeben, dass wenn jemand so lange braucht, um versorgt zu werden medizinisch. Mhm. Also die erste Runde hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert.
Ja, das war echt brutal.
Normalerweise bei vielen großen Veranstaltungen wird der TKO gleich gegeben. Wenn jemand so lange braucht, um fit gemacht zu werden, um weiterkämpfen zu können, dann darf er nicht weiterkämpfen. Es war jetzt kein sichtbehinderndes Cut, also aus ärztlicher Sicht kann man das sicher kämpfen lassen, auch wenn es zu lange dauert. Also der Roland Eicher hat da richtig gezaubert und hat das immer wieder zugemacht. Mhm. Der Daniel hat mit dem linken Haken immer wieder dieselbe Stelle getroffen. Das war wie wenn da jetzt, wie wenn da eine Markierung drauf gewesen wäre.
Voll magnetisch, ja.
Und es ist immer wieder aufgegangen.
Ist auch nicht so einfach, oder? Genau die Stelle wieder zu treffen, wo du eh schon warst, der wird super verteidigen und schauen, dass es da nicht was draufkriegt.
Ja, der Daniel hat sich immer in die Ecke manövriert, so ein bisschen Tyron Woodley-Style. Und ja, und der Achmed hat sich da reinziehen lassen in eine wilde Schlacht.
Ja. Was vielleicht gar nicht so schlecht war für den Daniel, dass er in der Ecke war, weil da hat er gewusst, falls er herfällt, kann er sich reinhalten.
Das stimmt.
Weil der Boden war eine Katastrophe, wie wir gesehen haben.
Der Boden ist sehr rutschig, wenn er nass wird, ja. Mhm. Also der Boden ist einfach sehr, das ist so ein Kunststoffboden.
Ja.
Das ist kein Segeltuch oder so und wenn der nass wird. Sie haben es eh ihr Bestes gegeben, den dann zu reinigen. Ist schwierig. Wenn jetzt da verschwitzte, blutige Dudes drauf liegen, dann ist das eine Rutschpartie.
Ja, das habe ich in der UFC noch nie so gesehen, ehrlich gesagt.
Nein, die verwenden auch einen anderen Untergrund.
Ja.
Also der EFC-Untergrund ist nicht ganz so gut wie der UFC-Boden.
Hätten sie das, das ist ja mehr so ein Untergrund für Boxen, habe ich das Gefühl gehabt.
Mit Schuhen ist er deutlich besser als ohne, ja.
Hätten sie da einfach das Tuch runtergeben müssen für die MMA-Kämpfer?
Ich befürchte, da ist, also du brauchst ja irgendein, du brauchst dieses Logo drauf und die Sponsoren drauf und so und ich glaube, das kannst du dann einfach runternehmen.
Oder ein zweites produzieren, für MMA speziell.
Ja, da kostet natürlich alles auch Geld.
Ja, aber so ein Tuch muss schon drin sein, oder? Ich meine, die Verletzungsgefahr, wenn das rutschig ist und du kannst ja nicht ordentlich kämpfen, wenn du mehr aufpassen musst, dass du nicht ausrutschst.
Ich denke, es hat sich bei dem Kampf war es einfach sehr offensichtlich. Mhm. Und ich denke, die EFC wird da auch für die Zukunft Vorkehrungen treffen.
Hoffentlich. Ja, Wahnsinn. Also ich hätte nicht gewusst, wer der Sieger ist. Ja, ich hätte es ehrlich gesagt sogar vielleicht unentschieden geben.
Hätte ich auch fair gefunden. Das Problem ist, wenn noch niemand den Titel hat und du gibst es unentschieden, gehen beide ohne Titel nach Hause. Mhm. Das ist natürlich der Gipfel der Nichtbefriedigung. Also wenn jetzt ein Titel verteidigt wird, so wie bei mir, und es wird unentschieden gegeben, dann bleibt der Titel zumindest bei jemandem. Ist halt nur für eine Seite dann unbefriedigend. Ja. Aber nicht, also den Titel auszukämpfen und er bleibt bei der Veranstaltung, das geht nicht.
Okay.
Das geht. Das ich meine, kann man nicht machen. Das geht einfach nicht.
Gut, haben wir das abgesprochen.
Meine Split Decision ist auch ein faires Urteil.
Ja.
Ahmed ist in der letzten Runde, vor allem in der zweiten Hälfte, definitiv der gewesen, der noch mehr Ressourcen hatte. Ich habe die Treffer jetzt nicht gezählt, aber der Daniel hat ihn schon wirklich oft getroffen. Diesen Schwingerserien, wo du meinst, der ist gekrault.
Ja.
Es war nicht orthodoxe Boxtechnik, aber es hat funktioniert. Er hat ihn getroffen.
Ja.
Der Ahmed hatte im Grappling die besseren Szenen. Ich hätte es auch verstanden, wenn sie es ihm 2-1 gegeben hätten. Also es war wirklich ein sehr, sehr knapper Kampf. Ein Richter hat es eh anders gesehen. Ich denke, die beste Lösung für alle ist, einfach ein Rematch zu machen.
Ja, es wird ja darauf auslaufen, oder? Was wir so gesehen haben online mit den ganzen Menschen, die da geschrieben haben und sie selbst. Klingt schon nach Rematch, ja.
Es ist definitiv noch nicht gelöst.
Ja, für sie vor allem. Ja.
Und ich meine, nichts besser. Also die Storyline schreibt sich auch von selbst für dieses Rematch.
Ja.
Sollen sie einfach nochmal zu unserer Belustigung schlagen?
Haben wir nichts
zu sagen? Finde ich okay.
Also trainiert Mal live dann.
Ja, trainiert Jungs, erholt euch.
Ja.
Und haut euch einfach nochmal.
Gerne. Freue mich schon. Austrian Fight Challenge. Willst du über die Boxkämpfe auch sprechen?
Ja, kurz haben sie auf jeden Fall verdient. Das war, glaube ich, Hovigs 4. Profikampf.
Genau.
Der hat nach seiner sehr langen Amateurkarriere auch starke Gegner aus Deutschland. C, also der hat auch fast 40 Profikämpfe gehabt und der ist auch wirklich nicht zum Verlieren gekommen. Ja, Hovig hat das sehr, hat am Anfang versucht, ihn gleich wegzuhauen, hat gesehen, das geht nicht und hat dann umgestellt.
Ja.
Sehr reife, solide Performance. Also ich bin jetzt kein Boxexperte, aber das hat man schon gemerkt, dass das, der hat die Taktik umgestellt und hat das auf jeden Fall 5-6-0 nach Hause geholt. Hat er nichts anbrennen lassen. Nicht so sehr das K.O. gesucht und sich vielleicht verschätzt oder so, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Uma hatte einen sehr zähen alten Gegner aus Georgien.
Haben wir gesehen, ja.
Der hat eher ein bisschen, also optisch wie Fallobst ausgesehen.
Habe ich mir eigentlich gedacht, ja, deswegen.
Hat absolut nicht für Fallobst gekämpft. Der hat bis zum Ende wirklich auch ordentlich zurückgeschlagen und wollte einfach nicht dort rausgehen. Man hat aber natürlich gesehen, dass der Uma einfach technisch und körperlich überlegen war. Und der hat das auch gut zum Ende durchgespielt. Hat gezeigt, was er kann, dass er schnell ist, dass er präzise ist, dass er technisch sehr, sehr reif ist auch. Es kann nicht immer das K.O. sein.
Ja.
Ich denke, es muss auch nicht immer. Also jeder, der das gesehen hat, hat sich, glaube ich, gedacht, es war ein gelungenes und würdiges Profidebüt.
Vor allem für so ein K.O. musst du wirklich auch wirklich davor in der Vorbereitung mit sehr vielen Gegnern und wirklich das ein bisschen mehr trainieren sozusagen. Aber das war schwer wegen Corona. Die sind beide dann zu anderen Gyms gegangen oder überhaupt gewechselt und haben jetzt auch nicht so die Möglichkeiten gehabt, wirklich gute Sparringpartner zu haben und alles. Also für das finde ich es echt nicht schlecht.
Also speziell für die Trainingseinschränkungen. Also ich würde auch sagen, auch in Nicht-Pandemie-Bedingungen wären das super Leistungen gewesen.
Ja.
So natürlich umso mehr. Die ganze K.O.-Geschichte, je mehr man es will, desto weniger geht es, habe ich oft das Gefühl. Also oft ist das eine Sache, die kommt einfach oder passiert. Ja. Wenn man festschlagen will, wird man steifer. Beste Schlag ist, glaube ich, ein lockerer, schneller Schlag.
Genau.
Und wenn es nicht kommt, dann...
Ja.
Aber sie haben sehr beide Schlag gemacht. Natürlich, wenn man will sein Debüt, gerade beim Boxen, möchte man mit K.O. gewinnen. Aber ein klarer, dominanter Sieg bei Punkten ist auch nicht zu verachten.
Ja. Ey, du kennst ja noch Michael Gunitzberger.
Vom Gym 23.
Genau. War schon da beim Fight Report. Und der hat schon Videos gemacht dazu, wie der Schlag so richtig, richtig hart wird. Der hat auch gesagt, voll locker aus der Schulter, ganz gechillt und dann aber zum Schluss, bevor du triffst, richtig anspannen.
Mhm.
Und dann wird er richtig hart.
Ja, das ist, man muss ganz oft die Spannung wechseln und nur die Teile anspannen, die man braucht.
Ja.
Also ja, es ist gar nicht so leicht.
Nein, es ist überhaupt, es ist fast, ja, es ist eine Wissenschaft eigentlich.
Und das Nächste ist, es geht ja auch gar nicht nur um die Kraft des Schlags.
Mhm.
Das ist eine, auf das fokussieren sich die meisten Leute, aber es ist auch, Wenn nicht, also nicht genauso wichtig, sondern eigentlich viel wichtiger, die Präzision, wo trifft man den anderen? Weil der stärkste Schlag auf die Stirn bringt überhaupt nichts, außer dass seine Hand vielleicht bricht.
Mhm.
Also du musst ihn auf der richtigen Stelle treffen. Und je weniger der Gegner den Schlag kommen sieht, desto schlimmer ist die Schlagwirkung auch. Also die schlimmsten Schläge, die einen treffen, sind die man gar nicht bemerkt. Der kommt von unten, der kommt von der Seite, man schaut gerade nicht hin, boom. Das heißt, die Präzision und sozusagen auch die, ja, wie versteckt der Schlag kommt, sind mindestens genauso wichtig. Also man fokussiert sich oft auf die reine Schlagkraft, aber die schönste Schlagkraft bringt überhaupt nichts, wenn du sie nicht abliefern kannst. Du musst sie auf dem Punkt zur richtigen Zeit möglichst versteckt bringen.
Ja.
Also ja, das ist...
Und Ovi konnte das ja eigentlich sehr, sehr gut. Also der hat oft schon an den Granaten rausgehauen. Auch wenn jetzt vielleicht die Technik von Umat im Vergleich zu Hubik viel, viel besser ist, aber Hubik, wenn der die ordentlich trifft, bist du eigentlich weg.
Der hat einen richtigen Hammer.
Ja.
Hat auch am Anfang versucht, damit das gleich zuzumachen. Aber mit den großen Handschuhen bei einem erfahrenen Profiboxer ist es eben nicht so leicht. Aber er hat das richtig gesehen. Er hat gesagt, aha, der wird nicht so leicht runtergehen. Und dann hat er sich auf eine längere Partie eingestellt.
Was noch eigentlich voll interessant war, weil du davor den Roland Eicher angesprochen hast, ist ein Cutman und der bildet auch andere Cutmans aus. Na, Man, einfach Mehrzahl. Und das Lustige war, nicht nur Männer, sondern auch eine Frau. Bei dem Event war, ich glaube, Katharina Lurzer und sie war die erste Cutwoman Österreichs. Oder sie ist die erste Cutwoman Österreichs. Der Roland hat sie ausgebildet und dort war sie eigentlich zum ersten Mal richtig in Einsatz selbst.
Ja, ich habe letztes Mal auch in Deutschland eine Cutwoman gesehen.
Genau,
ja,
sie war auch in Deutschland.
Ja. Ja.
Aber das war so das erste Event in Österreich, wo sie wirklich allein alles gemacht hat. Ja,
ja, Sachen gibt's. Frauen dürfen offensichtlich alles schon machen.
Ja, Gott sei Dank.
Also auch Cuts behandeln, Kämpfe bandagieren.
Ja.
Warum nicht?
Würdest du lieber von einer Frau da die Vaseline ins Gesicht geschmiert kriegen oder von einem Mann?
Ich habe in Deutschland doch wirklich versucht, mich von einer Dame bandagieren zu lassen, einfach wegen der Neuheit.
Ja.
Die hat mich aber übel abblitzen lassen.
Wirklich?
Ja, die hat mich zu ihren männlichen Kollegen geschickt. Ich glaube, sie hat sich für einen anderen Kämpfer aufgespart.
Okay.
Aber das Wichtige ist, dass man gute Bandagen hat. Also ja. Ich habe es sportlich genommen.
Ja. Ich werde einmal zu Katharina dann sagen.
Mit der Vaseline, ich sage dir ehrlich, ich glaube, in dem Moment, wenn du kurz vorm Reingehen bist, kann dir ein Hund die Vaseline draufgeben, solange es gut gemacht ist. Ja. Ist es wirklich wurscht.
Ah, das Bild jetzt um die Uhrzeit.
Mit der Nase so.
Ja. Oh mein Gott. Ah, okay, lass uns weitergehen. Wir haben so viel zu besprechen.
Ja, also sorry an alle, die auf der AFC gekämpft haben, die wir jetzt nicht extra noch erwähnen können.
Ja.
Ist nicht, weil die Kämpfe nicht gut waren, das Matchmaking war wirklich on point.
Ja.
Ist absolut nicht immer so,
ja.
Gerade bei den Anfängern.
Hat Nebel gut gemacht?
Dieses Mal ist richtig gut aufgegangen. Ja. Also es war kein Kampf dabei, wo irgendjemand einfach geopfert oder geschlachtet wurde. Auch wenn manche schnell ausgegangen sind, aber es war immer das Level sehr ähnlich. War echt ein würdiger Kampf oder Auftakt wieder für Wien.
Er hat da genug Zeit gehabt, sich da Gedanken zu machen. Anderthalb Jahre, das ist schon was. Und jeder war eigentlich heiß drauf, oder? Hat irgendjemand abgesagt bei der Fightcard? Oder weil für normal ist ja immer irgendwas dabei.
Der Gegner von Bogdan aus Graz ist ausgefallen.
Ah, okay.
Der ist nicht erschienen.
Stimmt, der Bogdi. Wie hat er gekämpft? Ich habe das nicht einmal so richtig gesehen, weil da
ist... Der Bogdi hat gar nicht gekämpft, weil der Gegner nicht aufgetaucht ist.
Ah, und ich habe schon gedacht, ich habe den Kampf verpasst.
Nein, der Bogdi hat gar nicht gekämpft.
Das ist bitter.
Vor allem, wenn er am Tag des Kampfes absagt, du hast das Gewicht gemacht, du hast dich vorbereitet, du bist völlig bereit bis zur letzten Sekunde.
Er war wahrscheinlich so eingeschüchtert, weil er einen Bogdi bei der Abwaage wahrscheinlich gesehen hat. War er bei der Abwaage überhaupt?
Ich weiß es nicht.
Okay, wurscht. Weil Bogdi ist wirklich super durchtrainiert, also die in Graz mit dem Gerhard Ettel machen echt super Arbeit.
Der Bogdi schaut auch einfach gefährlich aus, ja. So vom Ausdruck her und so,
ja. Schaut
einfach gefährlich aus.
Und der kämpft da wirklich gefährlich.
Also muss man sich trotzdem vor... Also, es kann passieren, dass man absagen muss. Es wird niemand gezwungen zu kämpfen, aber den anderen das Gewicht nochmal nicht mal anzurufen und sagen, hey Burschen, ich komme nicht.
Mhm.
Also das Gewicht, aber wenn ich das Gewicht gemacht habe und er sagt mir dann einer ab oder dann nicht ab, das würde ich fast persönlich nehmen, weil das ist schier. Gewicht machen ist einfach nicht so schön. Und
ja, allerdings.
Ja.
Ah, das ist ja traurig. Und der hat sich schon so gefreut. Naja, okay.
Nächster Kampf kommt bestimmt.
Nächstes Mal. UFC 200. 64.
Die zweitwichtigste Kampfveranstaltungsserie in unserem Leben.
Oh ja, bist du deppert. Wir starten überhaupt einmal mit der Fight Card natürlich für UFC 264. Aber bevor du uns die Fight Card vorlesen wirst, möchte ich die andere Card vorlesen, nämlich die Karte mit den ganzen Stars, die alle da waren. Das war ja unglaublich.
Als Zuschauer. Schieß los, Silvana.
Das ist wirklich eine halbe Seite.
Ich muss gestehen, da habe ich gar nicht geschaut, aber ich lasse mich jetzt überraschen.
Ja, du wärst dich überraschen lassen. Hättest du mit Donald Trump gerechnet?
Donald J. Trump?
Ja. Ja.
Wäre auf meiner Liste gewesen, dem ich unterstellt hätte, auf eine UFC zu gehen.
Da haben dann erst kommen, kurz vorm Co-Main-Event, und alle haben gesungen USA. Ich liebe UFC, ich liebe MMA. Dass der Typ kommt und das so gefeiert wird, finde ich natürlich nicht so toll. Das zeigt leider auch ein bisschen das Publikum, oder? Oder die Einstellung vom Publikum. Oder
es wird dich jetzt schockieren, die meisten MMA-Kämpfer auch in Österreich, würde ich jetzt eher nicht links auf dem politischen Spektrum einordnen.
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen.
Und dein Ami ist natürlich, ist, ja.
Richtig, richtig schlimm.
Mein ja, Kampfsportler sind konservativ. Das ist jetzt keine große Überraschung. Also
ich weiß, ja. Trotzdem erschüttert es mich jedes Mal wieder. Dann haben wir...
Weil du so eine blutendes Herz Grünwählerin bist, Silvana?
Ich habe noch nie in meinem Leben grün gewählt. Wieso denkt jeder immer, ich will grün?
Weil du so Journalistin bist und ein Mädchen und so und dann ist es und halt...
weil ich vegetarisch bin wahrscheinlich.
Oder das auch noch.
Fast sogar noch vegan unterwegs manchmal. Ne, arg. Jedes Mal, ich habe noch nie in meinem Leben grün gewählt, aber selbst in der Familie jeder mal, ja, Grünwähler. Ja, ich habe sogar bei ÖVP gewählt.
Dann kann es eh nicht so schlimm sein. Ja. Ich glaube, wenn du grün wählst im Kampfsport, das ist schwierig. Alles andere wird sich noch ausgehen.
Du kannst mal eine Studie drüber machen, oder? Würde mich voll interessieren.
Gibt sicher auch so Leute wie der Joachim Wüstner. Ich hoffe, du hörst das. Gibt sicher auch so, wobei der ist mittlerweile auch schon älter und so. Ja. Vielleicht ist er auch schon erwachsen worden. Aber
wählt er grün?
Der hat sicher mal grün gewählt. Unterstelle ich ihm.
Bitte frage ihn einmal, das würde mich so interessieren. Hat sicher mal ich kann mir gar nicht vorstellen. MMA und grün wählen, das passt überhaupt nicht zusammen.
Na, das ist nicht dasselbe Lebensgefühl.
Na, ich glaube auch nicht. Menschen.
Kampfsport ist noch oft, also meistens begeisterte Autofahrer, das geht.
Eben, ich habe gerade an Radfahren gedacht, ich wollte gerade sagen.
Radfahren wäre noch cool, aber eben nicht Autofahren, das ist für viele dann
schwierig. Ja, ich weiß, ja. Die sind zu extrem. Einfach viel zu extrem. Ich weiß nicht. Na,
also ja, die MMA-Kämpfer sind zu extrem und die Grünen sind zu extrem.
Na, die Grünen sind zu extrem. MMA ist okay, das ist normal. Aber. Das Grün, das ist nicht mehr normal. Also ganz ehrlich.
Ist das in der Regierung, bitte, Silvana? Ist das jetzt ein politischer Podcast hier?
Na, Entschuldigung, also. Wir gehen zurück zu den wichtigen Themen des Lebens. TikTok. Es war ein TikTok-Star dort. Das habe ich aber extra aufgeschrieben, weil vielleicht hört jemand zu, der jünger ist als wir.
Ich bin zu alt für TikTok.
Ja, ich habe das noch nie mal eben gemacht. Ich verstehe es auch nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Aber da war einer, der hat 82 Millionen Followers. Und der heißt Edison Ray. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich werde ihn danach auf jeden Fall googeln. Es war gestern leider zu spät. Aber vielleicht Leute, die du kennst.
Ich glaube, das ist eine Dame.
Edison Ray?
Ja, ich glaube schon.
Ich habe schon gedacht, das war ein Mann.
Nein, das ist auch eine.
Oder weil ich wieder Hausnachrichten
kriege. Ich glaube, jetzt, wo du sagst, ich hab das gesehen, die hatte, glaube ich, sogar einen Job bei ESPN oder bei der Parent Company von UFC. Und dann hat sie in einen richtig dummen Post rausgehauen, wie unqualifiziert für den Job eigentlich ist und also hat es richtig noch provoziert und dann hat sie den Schlauch bekommen. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen, weil die wirklich, das ist definitiv ein Sinn.
Du bist älter als ihr und du kennst das.
Naja, ich lese sehr viel von diesen MMA-News-Seiten, ja. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Statt dass ich ORF-Corona-Updates lese ich lieber auf Sherdog, was ihm so eine dumme TikTokerin gemacht hat.
Dort tut sich sicher mehr als auf ORF.
Nein, es ist eine tragische Geschichte von Social Media und die Pappen nicht halten können. Die hat sich echt selbst den Job gekostet, aber die hatte noch nicht lang. Also die hatten wirklich so Wochen maximal.
Und jetzt schaut's zu bei der UFC.
Ich glaube, das war auf dem Event, wo sie sich den Job... Also ich glaube, sie hat den Job bekommen, war auf dem Event und hat sie im Vorfeld oder auf dem Event sogar noch gepostet, haha, dass es voll lustig ist, dass sie jung ist und keine Ahnung von MMA hat und keine Ahnung von Journalismus, aber jetzt diesen Job hat, haha. Und zu Recht haben dann die höheren Mächte beschlossen, dass das ein bisschen zu viel Provokation war.
Gott sei Dank, das ist ja eine Frechheit. Ich meine, manche Leute machen eine Ausbildung.
Ausbildung?
Schon eine Frechheit, ja. Unglaublich. Naja, jetzt hört er mal an, wer da noch dabei ist. Kennst du an Mel Gibson?
Sagt mir was, er hat gute Filme gemacht und dann Waterworld.
Ja, wow, aber sonst reden wir zu viel drüber. Kennst du an Jon Snow?
John Schnee.
Ja, genau. Ah, hast du das auf Deutsch schon geschaut?
Nicht aber nein, ich habe es natürlich auf Englisch geschaut, aber das ist ja nicht sein getaufter Name, oder?
Na, Kit Harington.
Okay, aber den hätte ich jetzt auch nicht. Da hätte ich ihn nicht erkannt. Jon Snow das jederzeit. Aber
Jon Snow gesagt, ja. Schon gut, dass du das nicht weißt.
Kit Harington. Bezweifelst du gerade meinen Game of Thrones Fandom?
Ja. Das habe ich gespürt, dass du den Namen nicht kennst.
Das ist hart.
Ja, ich glaube, den kennen nur so Hardcore-Fans. Die den ordentlich gestalkt haben während der Serie. Oder eigentlich, naja, das war ja. War das eine Serie?
Das ist meine Serie.
Es fühlt sich mehr an wie 1000 Kinofilme.
Achso.
Jede Serie 2 Stunden. Naja, okay. Sia, die Sängerin. Jared Leto. Der Besitzer von die Patriots. Robert Kraft. Und der Besitzer von die Raiders, Mark Davis. Richtig, richtig cool. Filmstar Miles Teller. Habe ich googeln müssen, aber sehr bekanntes Gesicht.
Aber ist er ein Star, wenn wir ihn googeln müssen?
Ja, das Gesicht kennst du, aber den Namen nicht.
Ah.
Der ist so jemand, ja.
Wer war er?
Kennst du den Film Divergent oder Die Bestimmung? Ah, nicht. Der hat bei Fantastic Four hat er mitgespielt.
Wer war dort? Irgendein random Bösewicht?
Ich habe keine Ahnung. Nur gesehen und mal gedacht, wirklich, der war dort? Naja, okay, weiter geht's. Wir haben aber Footballer dabei gehabt von den Browns. Baker Mayfield, richtig cooler Typ. Habe ich einmal gestalkt auf Social Media. Richtig guter Quarterback.
Warum stalkst du Leute auf Social Media?
Ah, weil er gut ausschaut. Ja. Odell Beckham Jr., den kennst du aber, oder? Oh, das ist hart. Also wenn du den nicht kennst, den musst du nochmal anschauen. Richtig cool, guter Typ, ja.
Es gibt nur einen Sport für mich, Silvana.
Ich weiß, Gott sei Dank, deswegen sitzt du da.
Es gibt nur einen Sport.
Austin Hooper, der YouTube-Star Logan Paul natürlich.
Sagt mir was.
Justin Bieber, sagt er dir was? Megan Fox, die sagt da was.
Kenn ich.
Ja.
Kenn
ich. Ah, Machine Gun Kelly, Dave Chappelle und UFC-Legende Chuck Liddell.
Meinst du Dave Chappelle?
Ja, ich kenne ihn gar nicht. Wer war das?
Das tut weh. Er ist einer der lustigsten Menschen.
Ah, Comedian, genau.
Ja, genau. Er ist einfach wirklich. Also, ja. Der müsste eigentlich ganz oben auf dieser Liste stehen.
Dave Chappelle.
Aber natürlich, er ist nicht so hübsch wie Dave Chappelle.
Tut mir leid, anscheinend bin ich sehr oberflächlich.
Offensichtlich. Also Dave, sorry, Bro. Sorry, es war nicht meine Schuld, es war ihre.
Du schickst mir mal ein lustiges Video von ihm.
Ich kann ja nicht anfangen, dir zu erklären, wie viel du versäumt hast im Genre Comedy, wenn du Dave Chappelle nicht kennst.
Vielleicht kenne ich vom Sehen.
Ja, er ist so ein relativ unauffälliger schwarzer Dude.
Oh, schwarz, kenne ich keinen.
Aber er ist wirklich lustig.
Okay.
Er hat auch so Netflix-Specials und so jetzt draußen. Also er ist so... Ich glaube, er ist wirklich so der größte Comedian ever.
Hast du meinen Bauch genommen?
Nein.
Okay.
Nein. Der zieht sich zusammen in Schande, weil du dir Chappelle nicht gehört hast.
Ja. Wahrscheinlich. Wir haben es schon gesehen, sie hat es nur vergessen. Ist zu früh, Bauchgefühl. Du, lass uns über die Fight Card sprechen. Eigentlich möchte ich nur über drei Kämpfe möchte ich sprechen.
Okay, warte, ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Mhm, geht schon los.
Sag's mir bitte.
Sean O'Malley.
Oh, Sugar Sean.
Start mal gleich mit dem. Der hat gekämpft, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Chris Moutinho.
Ja, wobei Moutinho ist, glaube ich, sein Spitzname, oder? Hat er nicht einen anderen Taufnamen?
Ich habe gedacht, Moutinho ist der Nachname.
Das kann auch sein.
Ist eh wurscht. Der war zum ersten Mal, glaube ich, in der UFC, oder? Ich habe den davon nicht gesehen.
Den haben sie kurzfristig auch sogar gesigned.
Mhm.
Von woanders, damit er vom O'Malley verprügelt werden kann.
Das war arg, weil O'Malley ist so jemand, der voll verrückte Frisuren hat und dann kommt jemand mit richtig grünem Haar, so richtig, richtig grün, also das war so knallgrün. Kann man das so sagen? Ist das knallgrün?
Ja.
Ich habe mir nicht so ausgefahren.
Ich glaube, das ist die nächste Farbe, ja, die man identifizieren kann.
Ja.
Grün.
Das war schon was zum Neon, oder?
Ja, das war wild, leuchtet. War wild.
Ja,
so haarmäßig hat er eben schon echt, da ist er eben nahe gekommen.
Ja.
Beim Kampf nicht so.
Aber Kämpferherz, das...
Ja, wir reden oft von dem Kämpferherz, gell? In dem Fall wäre es einfach besser gewesen, er wäre früher noch rausgegangen.
Ich war selbst mal gedacht, ja.
Es gibt diesen Punkt, wo es aufhört, geil zu sein und tapfer, und wo man sich einfach denkt, bitte, mach's einfach nicht.
Ja.
Und der Punkt war für mich relativ schnell erreicht. Das Problem ist, weil er hat nie viel Offensive gehabt, und ist aber immer weniger geworden. Und jeder will den Rocky-Moment, wo du halb totgeschlagen bist, ja, und du haust ihn dann noch um. Das Problem ist, wenn du nicht irgendwann, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es außer Reichweite ist. Und dann hast du eigentlich den Schiedsrichter und deine Ecke, die dich da rausnehmen können.
Die Ecke hätte es eigentlich machen müssen. Ja, ich meine, ich verstehe es eh, du willst nicht deinen Kämpfer da rausnehmen. Das ist schon auch ein bisschen so, ist das ein Vertrauensbruch?
Ah, ich glaube, zumindest kurzfristig ist man als Kämpfer angefressen.
Ja, klar.
Weil natürlich, du willst zeigen, wie groß deine Eier sind und dass du da auf jeden Fall... Aber ja, man muss, wenn man jetzt auf Gesamtkarriere-Sicht denkt, natürlich, das kann sein, dass es... Andererseits, die UFC wird sich auch freuen, dass er das bis zum Ende durchbeißt. Aber wenn in dem Sport einmal jemand stirbt, dann ist es so einer.
Ja.
Dann ist es live genau der.
Mal nochmal für alle, die den Kampf nicht gesehen haben, 3 Runden. O'Malley ist echt eine harte Sau. Mhm. Sorry. Der kämpft irre. Der raucht sich ja gerne ein. Ich weiß nicht, ich habe den immer nur mit Gras in Erinnerung. Und der Typ hat eigentlich, gegen wen hätte er eigentlich gekämpft? Ich habe schon wieder vergessen. Naja, es ist ja eigentlich auch wurscht.
Jetzt hast du mich auch erwischt.
Ja, voll. Ist wurscht. Zu schnell gefragt. Ist ja viel zu früh. Aber der Typ hat dann wirklich diesen Moutinho gekriegt, der eigentlich wirklich 2 Klassen schlechter war, so gesehen. Oder einfach nur nicht so reif.
Ich glaube, der hat 7-2 vorher gehabt, Rekord.
Ja.
Der war schon solide, aber solide ist in der UFC halt nicht genug.
Ja, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt die gleiche Gewichtsklasse war, oder? Zumindest hat O'Malley so viel größer gewirkt.
Wenn der Sugar Sean ist ja üblicherweise größer als seine Gegner. Aber natürlich, wenn du so kurzfristig einspringst, ja, kannst du nicht so viel Gewicht machen. Also es ist, ja, wer weiß, man muss sich den einmal anschauen mit einer vollen Vorbereitung, damit man ihn realistisch beurteilen kann.
Aber es ist ordentlich verprügelt worden. Und das Auge war eigentlich bis zum Schluss, die haben das so, ja, was, 29 Sekunden vor dem Ende wirklich abgebrochen, den Kampf, der Schiedsrichter. Und der Typ hat einfach nicht aufgegeben, der war jetzt immer nur nach vorn gegangen. Ich habe O'Malley nur im Rückwärtsgang gesehen. Und wirklich, er hat es versucht, aber der ist in jeden Jab, in alles reingelaufen, was echt ein bisschen arg. Also das muss doch so deprimierend sein, oder? Versuchst du kämpfen und ständig kriegst du einen beschissenen Jab ins Gesicht, ich meine.
Ja, der wird nur einen Gang kennen und der ist vorwärts.
Ja.
Wenn du natürlich jemanden hast, der im Rückwärtsgang auch gut boxen kann, ja, haben wir gesehen, was passiert. Also. Sie haben ihn dann am Ende rausgenommen, weil eben dann, glaube ich, einfach zu, also am Anfang ist es, solange genug zurückkommt von einem Kämpfer, wird der Schiedsrichter ihn nicht rausnehmen.
Eben.
Erst wenn er völlig aufhört, Offensive zu produzieren oder einfach zu viel Schaden nimmt.
Ja.
Und er hat zwar viel Schaden genommen, aber es hat nie das Level gehabt, wo er einfach zu viel unanswered strikes gesammelt hat. Oder immer wenn es sozusagen langsam gewesen wäre, dass man ihn rausnimmt, hat er wieder was gemacht.
Mhm.
Und dann beginnt die Uhr wieder neu zu laufen, dann macht er wieder was. Und dann, so wie der Ketter gegen den Holloway.
Mm, ja.
Immer wenn man gedacht hat, okay, jetzt könnte man langsam in Richtung TKO gehen, hat er noch wieder einen harten Schlag rauslassen. Ja. Dann musst du denken, okay, der ist eh noch da, der kämpft noch, dann kämpft weiter.
Aber hättest du den Kampf ausgehen lassen? Das war ja dann die große Frage auf Social Media überall. Hätte man die 30 Sekunden Ärmel nicht noch geben können?
Das ist eine sehr... Viele würden jetzt wahrscheinlich denken, ist eh schon wurscht.
Ja, sicher. Ich denke, das ist doch auch beschissen am Fight Record.
Aber die Regeln sind die Regeln und es gibt in den Regeln nicht den Passus, lass sie mehr Ehre, Bruder, sondern der Schiedsrichter ist am Ende des Tages, hat er relativ genaue Kriterien, wann er den Kampf abbrechen soll bzw. muss. Und ich denke, das war schon die richtige Entscheidung.
Ja.
Also es ist egal, ob das jetzt eine Sekunde vor Ende ist oder 30 Sekunden vor Ende oder 2 Minuten vor Ende. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, die sind natürlich je nach Schiedsrichter auch leicht unterschiedlich, dann muss er ihn rausnehmen.
Ja.
Also das, ich verstehe, das schaut komisch aus vom Timing her, man denkt sich, lass ihn die 30 Sekunden noch. Ich lade jeden ein, sich 30 Sekunden von einem Profikämpfer aufs Maul hauen zu lassen, wenn er schon sehr müde und fertig ist.
Nicht mal 5 Sekunden.
Weiß nicht, ob viele noch nicht auch der Ansicht wären, dass jede Sekunde zählt.
Ja.
Das sind schon noch ein paar Gehirnzellen, die sich gespart hat. Natürlich denkt man sich als Kämpfer dann oft, ist besser, ich habe nur Decision verloren. Aber das ist auch eine. Ja. Ich finde die Unterscheidung jetzt nicht so. Verloren ist verloren. Und was dann auf dem Rekord steht, ist gar nicht so wichtig, wie der Kampf ausgeschaut hat. Wenn der Kampf eng war und man hat es auch mit Submission oder K.O. verloren, ist eine Sache. Wenn man nur mit Decision verloren hat, aber halt 3 Runden dreckig verprügelt wurde, könnte ich also. Ich weiß nicht, was besser ist. Also für mich würde ich lieber gut mitkämpfen und dann gefinisht werden, als dass ich einfach 3 Runden verprügelt werde und mit Decision verliere.
Mhm.
Aber das muss jeder für sich dann entscheiden.
Ja, ich hätte es anders gesehen eigentlich. Ja, lustig. Aber ich habe noch nie mein Leben gekämpft. Also ich hätte lieber eine Decision stehen gehabt als TKO.
Sicher, aber es ist auch sozusagen nicht das Ermessen des Kämpfers, wann der Schiedsrichter abbricht.
Ja.
Er kann aufhören, sich zu wehren, dann passiert es. Aber solange er sich wehrt, kann ihn der Schiedsrichter nicht wirklich guten Gewissens rausnehmen.
Ja.
Also solange da was zurückkommt.
Aber apropos zurückkommen, zurück bekommen. Ordentlich gecashed, ha? Die haben nicht nur einen normalen Fight-Bonus gekriegt, sondern statt die 50.000 sogar 75.000.
Verdient, verdient.
Auf jeden Fall. Also, ja.
Die UFC ist dem guten Moutinho sicher auch sehr dankbar.
Ja, klar.
Dass er nicht nur so kurzfristig eingesprungen ist, sondern auch noch wirklich alles gemacht hat, was er konnte. Ja. Also.
Nächster Kopf. Was denkst du, wer jetzt kommt?
Ich nehme an, wir sind bei Burns gegen Wonderboy.
Ja, du weißt es. Burns.
Gilbert Burns.
Brasilianer. Richtig, richtig guter brasilianischer Jiu-Jitsu-Mensch eigentlich, gell, oder?
Ja, der hat ADCC mal, glaube ich, Silbermedaille gemacht oder gewonnen. Also ist sehr dekoriert schon ins MMA gekommen.
Mhm.
Ja, spannende Paarung. Er gegen Wonderboy auch jetzt optisch sehr unterschiedlich.
Stephen Thompson, ja, Wonderboy. Ich habe mich so gefreut, ihn wieder mal zu sehen. Vor allem, warte mal, war das sein Kampf eigentlich nach dem Knockout damals?
Gegen den Darren Till?
Mhm.
Ich glaube, das war sein erster Kampf seit Darren Till, ja.
Das war lange Zeit eigentlich. Deswegen war ich schon sehr gespannt, wie er wieder kämpft. Ja,
na, Wonderboy ist auch einfach so ein netter...
So sympathisch, ja.
Ja, also, netter, sympathischer Kämpfer.
Ja.
Und auch noch wirklich sehr... So ein lockerer, normaler Typ, aber wirklich Dynamit auch in den Beinen, in der Faust.
Sehr immer positiv. Orga Karateka eigentlich. Also der zaubert dann die Kicks aus, wo du denkst, wo kommt das her? Echter Wahnsinn. Aber so abgeliefert hat er auch nicht, wie man eigentlich kennen, oder? Ich hätte mal mehr erwartet.
Ich muss sagen, der Burns hat, glaube ich, oft unterschätzt.
Mhm.
Man hat es in der Performance wieder gesehen, der hat das sehr schlau gemacht. Wonderboy ist ein extrem unangenehmer Gegner.
Voller, ja, du weißt ja nie, was kommt.
Also wenn jemand so unorthodox ist und so einen Stil hat, der ist natürlich auch im Training schwer zu reproduzieren, weil es... Natürlich findet man jemanden, aber es ist genauso jemanden wie Wonderboy, findet es so schwer, der genauso groß ist, genauso sich bewegt und kämpft, es ist gar nicht so leicht, sich auf sowas vorzubereiten. Ja, und der Burns hat das sehr schlau gemacht. Also die haben ihn sehr gut gegameplant und er hat das auch wirklich bis zum Ende durchgezogen. Sehr beeindruckende Leistung. Mhm. Also man, wie gesagt, ich glaube, hat es gegen den Usman verloren, der Burns, aber er war der Erste seit langem, der wirklich in die Nähe gekommen ist, von Usman zu schlagen, würde ich sagen. Und ich glaube, wir werden noch einiges von dem hören. Also der hat das wirklich sehr, sehr schlaue, sehr überlegte, sehr explosive Performance.
Ich habe es so cool gefunden, zum Schluss, wo er das Mikro gekriegt hat und die Fragen gekriegt hat und dann haben wir ein paar geboot. Und er ist dann hingekommen und hat wirklich gesagt, ja, boot's mir aus, komm, geht schon. Das ist ihm scheißegal gewesen. Richtig cooler Typ.
Ja, den auszubuhen, also wofür?
Der Frechheit eigentlich, oder? Das ist das, wo ich mir gedacht habe, das war so angenehm während Corona, weil du dir die Kämpfe einfach anschauen hast können. Es ist nicht von den Fans irgendwie bewertet worden, wenn jemand wirklich einen technischen Kampf gehabt hat. Weil ich fand das so schade und eigentlich total respektlos, wenn du einen richtig guten Kampf, oder selbst wenn der Kampf nicht so gut ist, es ist respektlos, wenn du jemanden ausbuhst, finde ich halt.
Ich denke mir mal, einerseits haben die Fans natürlich ein Recht auf ihre Meinung und sie bezahlen ja auch das Produkt. Ja. Andererseits ist natürlich schon, sie wissen, dass Grappling ein Teil von MMA ist, weil sonst sollten sie einfach Kickboxen schauen gehen.
Ja.
Also bin ich auch immer hin und her gerissen, natürlich soll das Produkt den Fans gefallen und es ist auch für die Fans da, aber man tut es ja zumindest halb für die Fans, also auch als MMA-Kämpfer.
Ja.
Aber den Leuten sollte irgendwie klar sein, wenn sie nicht zum ersten Mal dort sind, was das für ein Sport ist. Und dass es da auch einfach mal technische Grappling-Geschichten geben kann. Und der Kampf war jetzt nicht langweilig. Also, ich meine, natürlich, der Burns hat schon Wonderboy kommen lassen, es war jetzt keine wilde Schlägerei. Aber ich denke, es war schon auch offensichtlich genug, um es als Nicht-Experte schätzen zu können, was da passiert ist. Es war schon sehr, also er hat es wirklich gut gemacht, dass er einerseits den Stil von Wonderboy entschärft und andererseits aber dann selber seine Offensive findet.
Was nicht so einfach ist.
Was bei Wonderboy absolut nicht einfach ist.
Ja,
sind wir, ich habe ein lustiges Meme gesehen gestern, wo jemand gesagt hat, ja, vielleicht sollten Profisportler einfach Leute im Alltag ausbuden, wenn sie ihren Job schlecht machen. Aber andererseits natürlich, man wird das als Sportler auf dem Level ja auch entsprechend bezahlt und man ist berühmt. Das heißt, man muss sich diese öffentliche Kritik bis zu einem gewissen Grad auch gefallen lassen. Also ich denke, man kann als Künstler nicht sein Werk der Öffentlichkeit präsentieren und dann eingeschnappt sein, wenn die Resonanz nicht rein positiv ist.
Das ist lustig, ja. Da haben wir auch wieder ein bisschen eine andere Meinung, was voll okay ist.
Was voll.
Den lade ich nicht mehr ein. Hat nicht die gleiche Meinung wie ich.
Was ja. ist deine Meinung dazu?
Ich weiß nicht, allein schon das, was sie leisten, dass sie sich da wirklich so reinhauen und Sachen kassieren. Ich finde, da hat keiner verdient, ausgebuht zu werden. Egal, wie die Leistung eigentlich ist. Ich meine, außer der legt sich jetzt da hin und chillt und macht gar nichts. Okay, dann, aber selbst dann würde ich vielleicht auch nicht wirklich. Dann denke ich mir, okay, den lade ich nie wieder ein, zahle ich nie wieder, aber was denn, ich finde das Ausbuch so respektlos. Sportler, was die allein im Hintergrund investieren, was die da in Training. Und ganz ehrlich, ich finde, dass die alle wirklich genug bezahlt bekommen. Es sind vielleicht 5, 6 wirklich, die für das, was sie da auch körperlich und gesundheitlich da aufs Spiel setzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ordentlich entschädigt werden. Und für viele, so wie auch für Schauspieler, ist das so wie auf der Bühne stehen, der Applaus für das, wo du wirklich hingehst, oder? Es kämpft ja nicht jeder fürs Geld oder so. Die meisten kämpfen, damit Leute das sehen oder gut Unterhaltung bieten können und dass sie da reingehen und denen wirklich was bieten möchten. Sie wählen es, ja. Also nicht, dass jemand reingeht und sagt, nur halt, mach ich mal einen langweiligen Kampf, weil ich habe Bock drauf. Und die versuchen ja alles. Und wenn du dann merkst, okay, du merkst ja im Kampf schon, scheiße, das ist halt nicht so ein guter Tag. Und dann wärst du noch ausgebuht, ich meine, das ist echt ein Schaß, oder? Ich finde das nicht okay.
Ja, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Ich sehe es auch immer ein bisschen von der anderen Seite. Du gibst viel Geld für das Ticket aus, du nimmst den ganzen Abend frei und du willst ja doch unterhalten werden als Zuschauer. Natürlich, aber du musst doch das richtige Produkt auswählen, das dich wahrscheinlich unterhält und nicht dann angefressen sein.
Ja.
Als Kämpfer natürlich ist der Anreiz ein ganz anderer. Du kriegst doppelt so viel bezahlt, wenn du gewinnst. Und als Sportler will man sowieso immer gewinnen. Also natürlich, wenn ich die Wahl habe zwischen die Leute entertainen und gewinnen, speziell auch wenn es um richtig viel Geld geht, ist als Sportler immer klar, welche Wahl ich treffen werde.
Das weiß jeder.
Also man könnte jetzt sagen, okay, langfristig verdiene ich mehr, wenn ich aber so funktioniert die UFC nicht. Wenn du zwei, dreimal verlierst, bist dein Job auch los.
Oder 2, 3 langweilige Kämpfe bietest.
Genau, das heißt, als Sportler ist, also da kann man dem Sportler auch, wenn man so nachdenkt, überhaupt keinen Vorwurf machen. Und für den geht es natürlich aus rein sportlicher Sicht und auch aus finanzieller Sicht, da geht es einfach mal drum ums Gewinnen. Dann kommt lange nichts und wenn es noch unterhaltsam ist, ist auch okay.
Ja.
Also da ist dann die, wenn es eine Schuld gibt, unter Anführungszeichen, dann ist es diese Anreizgestaltung von den Veranstaltern her. Weil wenn die Leute sozusagen, wenn sie Risiken eingehen würden, dafür belohnt werden, würden sie auch mehr Risiken eingehen. Aber wenn du bestraft wirst und nur die Hälfte bezahlt bekommst, wenn du verlierst, naja, was mache ich dann?
Das ist lustig, weil jetzt, wo du geredet hast, habe ich kurz drüber nachgedacht.
Statt mir zuzuhören.
Ja, okay. Entschuldigung.
Nachdenken ist eine gute Sache.
Ja. Wie so ein UFC-Kampf oder Kampfveranstaltung eigentlich wäre, wenn niemand buhen wird.
So wie bei Pride früher die japanischen Fans.
Ah, wir sollten uns Pride-Kämpfe fürs nächste Mal anschauen.
Vielleicht sollten wir das tun.
Ja.
Die japanischen Fans waren immer sehr, sehr respektvoll.
Ja.
Da gab es keine, war immer recht leise in der Arena.
Mhm.
Und da wurde auch einfach sozusagen, wenn jemand nur jemanden umgedreht hat am Boden, wurde oft schon geklatscht für den oder gejubelt. Also
echt?
Ja, das wurde einfach auch schon die technische Leistung gewürdigt, was du vorher gemeint hast.
Ja.
Dass man ein bisschen auch sich überlegt, was steht dahinter.
Ich reise auch sehr viel nach Asien. Vielleicht habe ich schon die Mentalität von denen. Vielleicht sollte ich mal nach Amerika.
USA.
USA. Donald Trump. Oh mein Gott. Das cut ich raus. Ich bin kein Trump-Fan, okay?
Scheiß Grünwähler. Ich sag dir das, wenn Trump ein österreichischer Kandidat wäre, die überwiegende Zahl der MMA-Fans und Ausübenden hier in Wien hätten ihn ohne mit der Wimper zu zucken gewählt.
Ja.
Ohne mit der Wimper zu zucken.
Und ganz ehrlich, dass er UFC so unterstützt und das so cool findet, das ist das Einzige, was ihn ein bisschen sympathisch macht für mich.
Ich muss auch sagen, ich habe seine Pro-Wrestling-Auftritte extrem geil gefunden.
Ja, das ist so, jetzt schwärme ich schon davon. Welcher Präsident geht so sowas eigentlich?
Er ist halt übertrieben unterhaltsam. Ja. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und ihm das höchste Amt im Land übertragen.
Nein, niemals. Niemals wieder. Bitte, bitte nicht. Das war schrecklich.
Also als Entertainer und vielleicht auch als Geschäftsmann, Top-Besetzung, gute Sache, würde ich sofort machen. Sag okay, für jetzt das stärkste Militär der Welt und
oh mein Gott.
Die größte Wirtschaft.
Ich habe 4 Jahre lang gezittert. Ich war so froh, dass jemand anders gekommen ist als er. Nicht, dass Biden besser wäre. Biden ist jetzt auch nicht gerade die Wahl, die ich getroffen hätte. Aber
wen hättest du gewählt?
Gar keinen von denen. Es tut mir leid, es war keiner. Ich hätte gern wieder Obama, obwohl sehr viele sagen, Obama war scheiße und hat viel Kriege, bla bla bla. Stimmt ja, aber er war nicht so über drüber. Wenn man sich alles anschaut, aber wer ist da wirklich sauber? Wer ist wirklich jemand, der wirklich was Ordentliches geleistet hat für Amerika?
Ich befürchte, dass du als, auch wenn du da vorne stehst, du kannst nicht wirklich so viel entscheiden und ändern, wie du willst. Du hast den Senat, du hast den Kongress, den Obama haben die Republikaner einfach kastriert.
Ja.
Die haben ihn nicht so machen lassen.
Das ist mir gedacht,
aus Fleiß einfach. Die haben in der ganzen Zeit der Legislatur, also seine zweite Fähre, haben sie einfach alles blockiert.
Ja.
Der hätte der schlechteste und der beste Präsident gleichzeitig sein können. Ja. Es wäre wurscht gewesen, weil sie ihm alles blockiert haben. Also.
Stimmt schon. Aber er war wenigstens sympathisch.
Du hast extrem gewusst, was kommt.
Ja.
Würde ich jederzeit als in jeder Funktion nehmen.
Bodenständig lustig. Ja.
Guter Mann. Das ist ein politischer Podcast hier.
Ey, was, das tut mir so leid.
Und unschlagbar politisch, Silvana. Ja. Oh. Vielleicht brauchen wir einen zweiten.
Oh, das wäre eigentlich geil. Nein, stopp, weiter geht's. UFC 264, Hauptkampf, bitte lass uns drüber sprechen. Wir haben alle drauf gewartet und dann was das, was es wann ist. Dustin Poirier, Conor McGregor, Trilogy.
Nummer 3.
Ja.
Ich glaube, wir brauchen keinen vierten Kampf mehr.
Doch, eigentlich schon. Wäre schon ganz geil.
Ich finde, wenn jemand so extrem verprügelt wird, dass es sich nachher den Haxen bricht, das ist kein Unfall. Ich meine, das ist ja nicht. Also, wenn die Leute sagen, ja, das war Pech, dass sich den Fuß bricht. Nein, das ist kein Pech. Der hat gekickt, der Kick ist geblockt worden, das ist alles aus Gründen passiert. Ja. Und ich meine, die Runde war 10-8 bei 2 Judges, wegen des unglaublich harten Ground and Pounds, dass der Champ, der zukünftige Champ, auf ihn hat herunterregnen lassen. Mhm. Meine, das hätte kein anderes Ende genommen.
Ja, ich habe es mir ja gedacht. Ich habe überall zu jedem gesagt, na, Poirier gewinnt. Aber dass er so gewinnt, hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ja.
Ich finde, McGregor ist gut rausgekommen. Man hat also deutlich heißer als letztes Mal. Die Kicks sind auch sehr hart, also der kann schon wirklich kicken. Ja, in den Block reinzukicken ist eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte.
Ja.
Speziell, wenn man mit dem Fuß trifft und nicht mit dem Schienbein und das wird so geblockt.
Bist du deppert. Hey, für jemanden, der das nicht gesehen hat, wie würdest du das beschreiben? Also, McGregor hat gekickt.
McGregor also hat anscheinend war ein wichtiger Teil seiner Strategie, mit Kicks auf die Beine zu arbeiten, also Low Kicks.
Sehr viele Low Kicks gleich am Anfang.
Der gute alte Fehler, den wir alle machen, von Anderson Silva bis zu McGregor bis zu mir, ist, dass man es dann oft mit zu wenig Vorbereitung macht. Mhm. Denkt sich, oh, ich kicke jetzt das Bein weg. Besser, wenn man bereit ist, einfach mit der Hand vorher vor. Es reicht völlig, den Jab ins Gesicht zu schmeißen und dann zu kicken. Macht niemand. Mhm. Wie gesagt, von den ganz Großen bis zu uns runter. Der Trainer schreit rein, vorbereiten. Du bereitest deinen Scheiß vor, du kickst einfach. Ja. Was dann oft passiert, ist, dass halt geblockt wird. Und ja, weder die Hände noch die Füße sind dafür gemacht, fest auf Sachen draufzuschlagen, weil sie aus sehr vielen kleinen Knochen bestehen,
die da drin
herumschwimmen und die einfach von jedem Schaß brechen.
Ja.
Und das ist dem guten McGee passiert. Ich glaube, er hat sich tatsächlich das Sprunggelenk muss er sich gebrochen, also unten, wo das Schienbein und das Wadenbein anfangen.
Es war ein bisschen oberhalb, gell? Also es war richtig
ganz widerlich.
Ach,
und dann hat, es ist nicht gleich gebrochen, also es muss so wirklich fast durch gewesen sein. Und dann hat er einen Schritt gemacht nach hinten, wollte schlagen und bei dieser Drehbewegung ist es dann weg gewesen. Inklusive natürlich dieses grässliche Moment, wo er versucht draufzusteigen und es nur noch was Gummi ist.
Das war so grindig, ich habe gar nicht hinschauen können.
Ja, ich habe es 4-mal in der Wiederholung dann gesehen natürlich.
Das war nicht okay, oder? Dass sie das so oft gezeigt haben.
Naja, die Leute wollen ja wissen, was passiert ist. Und ich glaube, die Leute wollen das schon auch sehen.
Ja, deswegen schauen sie MMA.
Ja, nein, also das ist natürlich eine schwere Verletzung. Ich glaube, vierter Kampf macht keinen Sinn, weil man hat jetzt schon, okay, der McGregor hat umgestellt, Poirier hat ihn trotzdem verprügelt. Jetzt wird er ein Jahr Pause haben, der gute McG.
Ja. Wobei
wie soll er diese, er ist offensichtlich jetzt ein Abstand zwischen ihm und dem Poirier, was die Skills betrifft.
Ja.
Der wird sich im nächsten Jahr eher vergrößern als verringern.
Allerdings. Dustin ist wirklich am höchsten Punkt seiner Karriere gerade. Also
Wahnsinn.
Richtig guter Kämpfer. Wahnsinn. Kann man nicht vorstellen, dass es da gerade jemanden gibt, der ihn wirklich besiegen kann.
Das denkt man sich immer, bis sie dann verlieren.
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall am Zenit seines Schaffens. Super Performance, wirklich.
Ein super Mensch vor allem.
Ja, lässt sich auch nicht ärgern.
Ja.
Auch seine Wife nicht. Geheimer Held des Kampfes ist seine Wife.
Mein Gott, weil erklär mir kurz, was McGee da gemacht hat.
Naja, anscheinend hat er, es ist ja so, McGee hat Dustin versprochen, er spendet $500,000 an seine Charity. Habib hat das auch versprochen, nur mit dem feinen Unterschied, dass Habib tatsächlich auch die Kohlen gleich rausgerückt hat.
Ja.
Und McGregor dann unter gewissen Ausreden, die man jetzt zählen lassen kann oder nicht, das immer noch nicht gemacht hat.
Alter, schön.
Und ich glaube,
das ist beim bestverdienendsten Sportler der Welt.
Genau.
Entschuldigung,
genau.
Da macht eine 500,000 gar nichts.
Ja, na, vor allem, wenn ich sage, ich gebe dir 500,000, dann
ist Ehre, oder?
Würde man jetzt erwarten, wegen Ehre, genau, dass ich es auch mache, wenn ich es öffentlich ankündige und nicht nachher sage, ja, na. Okay, hat er nicht gemacht. Und in der Geschichte, Version der Geschichte, die ich kenne, hat die Wire, also die Jolie Poirier, hat ihm eine DM geschrieben, so auf die AT gedeppert, wo ist das Geld?
Ja.
Völlig auch das zu Recht, ja, wenn wegen Ehre.
Auf jeden Fall.
Und das hat den McGee dazu veranlasst, sagt, your wife is in my DMs. Ist okay, ja, natürlich kann ich jetzt sagen, die Frau seines Gegners hat ihm eine DM geschrieben.
DM heißt Direct Message.
Sorry, Kinder. Aber der Inhalt dieser DM ist natürlich schon erheblich. Wenn sie mir jetzt Bilder von ihren nackten Brüsten schickt, mit McGregors Namen drauf, das ist ein bisschen bekannter.
Das wär hart, ja.
Wenn sie jetzt einfach schreibt, hier Deppert, wo ist das Geld, das du uns versprochen hast, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also, aber sie hat es auch sportlich genommen. Tragisch an der ganzen Geschichte finde ich, dass McGregor früher eigentlich immer ein sehr guter und konstruktiver Verlierer war, wenn er verloren hat, die paar Mal, wo er verloren hat.
Das habe ich auch sehr geschätzt an ihm. Immer eigentlich.
Dieses Mal hat es fast schon einen sehr bitteren, tragischen Beigeschmack gehabt.
Lass das fast weg, es war bitter.
Man kann natürlich nur negativ. Noch die Perspektive haben, dass man sagt, okay, er promotet gleich den nächsten Kampf, wo der erste vorbei ist. Aber es hat wirklich schon so, es ist ein schmaler Grat. Man braucht einerseits dieses Mindset, wo man sich alles positiv redet und alles schön redet, um kämpfen zu können. Zu viel Negativität behindert einen da. Also es ist schon okay, wenn Kämpfer sich alles irgendwie so zurechtbiegen, dass sie die Besten sind, dass sie eh nie verloren haben und so.
Das brauchst du auch, oder? Weil wenn du dir denkst, okay, die Realität anschaust und siehst, vielleicht bin ich doch nicht so gut wie alle anderen.
Manche brauchen das extrem, manche brauchen das nicht alle. Manche Kämpfer brauchen genau diese rosa Zuckerstangenwelt, dass sie optimal performen können. Es kippt natürlich irgendwann ins Tragische, wenn man der komplette Realitätsverlust eintritt. Weil wir haben den letzten Kampf gesehen, wir haben diesen Kampf gesehen. Der Einzige, der mit der Illusion lebt, dass es gut gelaufen ist für ihn, ist Conor McGregor. Ich denke, niemand anderer, selbst seine engen Freunde, seine Frau oder wer, niemand hat das sonst noch so gesehen wie er. Also, ich wünsche, dass er zurückkommt. Ich hätte einfach nur, weil ich hätte ihm auch gegönnt, diesen Kampf zu gewinnen, weil ich mir dachte, die McGregor-Story sollte nicht vorbei sein. Es kann gut sein, dass das das letzte Social auf Home Level von ihm gesehen haben.
Ich denke auch. Und das ist so schwierig, weil McGregor war immer voller Fan von ihm. Also wirklich ein Fan. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan mehr, nur weil er einmal Scheiße baut, sozusagen. Aber es ist nicht einmal. Erstens einmal das. Zweitens, was da alles noch abgelaufen ist, allein von dem Blödsinn, den er geredet hat. Früher war der Blödsinn, der Trash-Talk, den er gemacht hat, lustig. Es war immer irgendwie etwas, er hat gesagt, okay, er knockt ihn in der dritten Runde aus, hat es er wirklich gemacht. Er hat was Lustiges gesagt immer, er hat Leute verarscht, aber es war trotzdem teilweise schon tief, aber es war immer noch irgendwie ein bisschen positiv besetzt. Aber dieses Mal hat er erstens mal gesagt zum Dustin Poirier, er wird ihn umbringen, er wird ihn ermorden. So etwas macht man nicht. Hat mich so geärgert, wer sagt so etwas? Vor allem nach dem zweiten Kampf waren die eigentlich Best Friends, wo man gedacht hat, endlich haben sie sich vertragen, das irgendwie gelöst alles. Und jetzt auf einmal kommt aus dem Nichts so viele solche Beleidigungen, so ein Bullshit, den er geredet hat. Und dann, was ich ja noch stark gefunden habe, ist, dass der wirklich von der Ecke, der ist dann am Boden gesessen, hat sich das gebrochen. Und ich weiß nicht, wenn ich mir etwas so brechen würde auf die Weise, nochmal draufstehe und dann am Boden sitze, ich glaube, ich würde einfach nur weinen. Ich weiß nicht, ich wäre voll fertig. Wahrscheinlich hätte ich solche Schmerzen, dass ich nicht einmal sprechen könnte. Aber der ist da gesessen, als ob er einfach kurz mehr keine Luft gehabt hat. ganz gechillt. Da habe ich mir echt gedacht, wow, krass, der sticht das einfach so weg. Der hat sich gerade was gebrochen und sitzt da ganz gechillt. Aber dann sind die ganzen Beleidigungen gekommen auch noch dazu und nur Bullshit. Ich weiß gar nicht, warum man ihn nicht früher das Mikro weggenommen hat, ehrlich gesagt. Das hat mich so geärgert.
Es geht halt jeder, dieselbe Verletzung auch bei zwei wirklich Leuten, die ähnlich tough sind, geht jeder anders damit um.
Ja.
Also dieser Schock, den man bekommt, wenn der Körper eine schwere Verletzung erleidet, das spürt man auch sofort, dass irgendwas nicht okay ist. Und so ein Knochenbruch ist eine schwere Verletzung.
Ja, das stimmt schon.
Und da reagiert jeder anders. Manche schreien oder weinen, andere sind ganz ruhig und der Nächste trägt es nach außen, so wie der Connor.
Sitzt am Boden und promotet schon den nächsten Fight.
Wobei man sagen muss, du hast schon recht, eben das Mikro dazu geben, ist schon auch wieder ein bisschen fahrlässig, weil der natürlich, sein Hirn ist geflutet mit allen wilden, guten Sachen. Der hat gerade gekämpft, das heißt...
Voller Adrenalin.
Ja, hat richtig aufs Maul bekommen, also Gehirnerschütterung ist auch da.
Ja.
Und sich dann auch den Haxen gebrochen.
Du bist verzweifelt, du bist sauer, du bist einfach nur traurig. Keine Ahnung, du weißt, was jetzt kommen wird.
Ja, also... Ich meine, natürlich, das ist das Material, das wir als MMA-Fans wollen und das unsere Leidenschaft auch irgendwie beflügelt.
Aber hätte da die UFC, hängt sich ja ehrlich gesagt auch sehr auf McGregor auf, oder? Der ist das Aushängeschild von der UFC, so gesehen. Da müsste man doch eigentlich ihn selbst auch ein bisschen beschützen und die Organisation, indem man sagt, na, Mac, jetzt beruhig dich einfach, wir reden später, wenn du ein bisschen abgekühlt bist,
so,
oder?
Wie du mich immer beschützt, indem du die lustigen Sachen rausschneidest, das sagst du, Lana.
Ja,
es gibt ein anderes Wort für diese Vorgehensweise. Es gibt ein anderes Wort, es ist Zensur. Kennst du als Journalistin vielleicht, ja?
Harte Zensur bei mir, das stimmt schon.
Ja, ne, also und ich denke, er ist erwachsen und er weiß, was er tut. Also es muss ihn niemand beschützen. Ja, ist ja auch die Kontroverse immer, wenn Verlierer interviewt werden und wieder DC zum Beispiel geweint hat das eine Mal.
Ja.
Auf der einen Seite kann man sich natürlich denken, okay, es wäre vielleicht würdevoller für ihn, man hätte ihm jetzt nicht das Mikro unter die Nase gehalten.
Aber weinen finde ich nicht so schlimm, als so etwas zu sagen wie er.
Andererseits sind das halt auch wirklich ehrliche menschliche Momente von Leuten in Ausnahmesituationen. Ich denke, viele Fans wollen es und ich finde es auch immer, schön ist das falsche Wort, aber es gibt der ganzen Sache ein bisschen mehr Tiefe. Sieht es denn, dass es getan wird, hat reale Konsequenzen. Und diese Menschen gehen mit den Konsequenzen halt auf ihre Art um.
Ja, und das ist lustig, weil jetzt hat es mir gerade wieder daran erinnert, warum der Podcast Unschlagbar ehrlich heißt.
Weil wir Sachen rausschneiden, die uns nicht passen.
Das mache ich auf jeden Fall, aber nur bei Michel.
Bei Darko wird sicher nichts rausgeschnitten.
Darko habe ich live sogar so online gegeben, ohne Schnitt, glaube ich.
Scheiß Darko.
Seid froh, vielleicht mache ich ein Highlight-Video nur von deinem Scheiß, den du so von dir gibst.
So viel ist es gar nicht.
Na, doch, was zur Folge können wir schon füllen. Na, aber auf jeden Fall. Ja, weil sie so ehrlich sind. Und ich das immer eigentlich sehr schätze dran. Wobei ich nicht immer finde, dass es so gut ist für alle. Ich verstehe es und ich verstehe Kämpfer. Und ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Aber wenn jemand das sieht, denkt er sich sicher. Ich denke dann auch immer so für den Sport, denke ich mir so, ist das vielleicht jetzt gerade echt nicht so ideal. Es ist wieder nicht gut fürs Image, was ja eh, ich meine, der Sport ist einfach so. Man kann jetzt das Image schöner machen. Aber trotzdem denke ich mir manchmal, ja, man könnte sich vielleicht vieles ersparen, damit der Sport vielleicht noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen rauf weiterkommt.
Vielleicht. Andererseits, du hast es jetzt eh auch gesagt, das Schöne an dem Sport ist, dass es für alle sichtbar ist und dass man steht da halbnackt im Käfig und man hat nichts, wohinter man sich verstecken kann.
Ja.
Könnte der Sport mehr in den Mainstream, wenn man ihn etwas politisch korrekter macht und etwas sauberer macht? Ja, aber die Frage ist, wäre es dann noch dieses selbe? Es ist raw.
Ja.
Es ist wirklich einfach ein... Ja, es ist... Ich weiß nicht, ob man sich einen sehr großen Gefallen damit tut, wenn man ihn zu sauber und zu poliert macht.
Mhm.
Weil das irgendwie auch die Einzigartigkeit von MMA ausmacht. Es ist einfach ein Spektakel. Und es sind keine Schuljungen und Chorknaben, die das machen. Und es sind auch keine Schuljungen und Chorknaben, die Fans sind dieses Sports.
Mhm.
Ja, also ich denke, dass diese weitgehend ungeschnittene Ehrlichkeit schon noch wirklich wichtig ist. Natürlich, es würden mehr Leute schauen, wenn es sauberer wäre und wenn weniger geschimpft würde und wenn weiß ich, die Interviews nachher stilvoller wären, aber dann sind wir auch wieder bei Fußball oder bei Skifahren, wo eigentlich alle dasselbe sagen und kann sich natürlich jetzt die, die Hausfrau und der Buchhalter können sich mehr damit identifizieren. Mhm. Ich würde es weniger geil finden.
Ich habe eh das Gefühl, dass Kampfsport schon so etwas ist, wo irgendwie Skifahren, das ist sehr oft auch das Gleiche. So. Immer, ja, super Kampf, hab alles gegeben, Gegner war toll.
Genau. Außer nämlich, also wenn alles sozusagen normal läuft, dann kriegt man die Antwort, aber dann manchmal eben nicht. Manchmal hast du dann den DC, wie er einfach weint, oder den McGregor, wie er völlig die Fassung verliert. Ja. Und ich glaube, das sind aber genau diese magischen Momente, auch wenn sie nicht nur positiv sind, die dann den Unterschied ausmachen.
Hast wahrscheinlich recht, ja.
Genauso wie die Momente, die du mal rausschneidest, von mir die besten sind.
So gut sind sie nicht.
Nein, lass uns über Trump sprechen. So. Lass uns über Trump sprechen.
Also,
Donald J. Trump. So.
Du, lass uns nochmal kurz zurückgehen, weil wir jetzt da geredet haben über Mainstream-Sachen schöner machen für die Menschen. Die 0815 Menschen. Jetzt sind ja Olympische Spiele, und was sie auch gemacht haben, damit mehr Menschen das anschauen, war unter anderem Surfen reinzubringen, Skateboarden haben sie auch reingebracht, alles so Sachen für jüngere Menschen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist eigentlich krass, ich weiß nicht, oder Breakdance, das ist auch so ein Sportart, die ich nicht bei Olympia sehe, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Und dann hat es vor einigen Jahren die Diskussion gegeben, ja, geben wir Ringen raus. Ich meine, Entschuldigung, Olympische Spiele sind für mich sowas von verknüpft mit Ringen, mit den antiken Sportarten, die immer schon dabei waren. Und jetzt auf einmal haben wir solche Sachen drinnen. Ich weiß nicht, ist das, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel, ja, es werden wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen das jetzt anschauen, weil Breakdance dabei ist, weil es ein 13-Jähriger, glaube ich, bei Skateboard, oder ist er 12 Jahre, ich weiß gar nicht. Hast du jemals einen 12-Jähriger oder 13-Jähriger bei den Olympischen Spielen gesehen? Ich meine, ja, sie ist nicht die Erste, aber trotzdem. Das ist ein Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht, warum man da alles versucht, so Mainstream zu machen, aber für mich geht die Entwicklung. Was halt? Ist das die richtige Entwicklung? Was sagst du?
Ich finde nicht. Mhm. Es ist aber natürlich, ich meine, es ist am Ende des Tages ein Produkt, das sich über das Gemeine bei den Olympischen Spielen ist, dass die Sportler nicht bezahlt werden. Der sogenannte Amateurgedanke.
Ja.
Und das aber gleichzeitig das Olympische Komitee sehr viel Geld damit verdient. Beziehungsweise kosten natürlich auch die Austragung einiges an Geld. Das heißt, sozusagen die Städte, die das hosten, geben sehr viel Geld für Infrastruktur aus.
Mhm.
Die Sportler investieren natürlich ihre Zeit und ihr Leben und ihr Herzblut in den Sport, werden dafür nicht bezahlt oder halt nicht, zumindest nicht offensichtlich, vielleicht hinten herum irgendwie von den Verbänden, aber zumindest nicht von den Olympischen Spielen. Und die verdienen aber mit den Werbepartnern, die bekannterweise dann auch aus Unternehmen wie Coca-Cola oder McDonald's sind,
ja,
einen Haufen Geld. Der Eindruck entsteht, das wäre ein bisschen ein dreckiges Business, der hat vermutlich recht.
Und wie viel Einnahmen dadurch die Fernsehsender auch noch dazu kommt. Also ich weiß nicht, ob sie es noch für die Sportler machen oder ob es mehr in die Richtung geht, ja, schau mal, dass wir einen Hocker Kohle scheffeln.
Es ist ein bisschen das UFC-Problem. Jeder Sportler in einem olympischen Sportart ist natürlich die größte Ehre, die es gibt. Das ist das Wichtigste, woran man gemessen wird in diesen Sportarten. Ich bin auch Sportler, natürlich, wenn es MMA olympisch wäre, der größte Traum, den jeder hat, der das anfängt,
irgendwann
da oben auf diesem Podest zu stehen. Und damit haben die einen natürlich an der Leine. Weil die haben sozusagen dieses höchste Gut im Sport, das jeder will und das auch für die Nationen prestigeträchtig ist. Und da muss man nach den Regeln spielen oder man kann zu Hause bleiben.
Was ich was arg finde, ist einfach, dass Sportarten reingenommen werden, aber dann auch wieder rausgenommen werden. Das finde ich so hart, so wie bei Karate. Karate ist nur einmal bei den Olympischen Spielen, das erste und letzte Mal. Ich meine, ist das nicht für die Sportler richtig hardcore? Du trainierst dein ganzes Leben lang, du weißt, okay, wäre richtig cool, einmal eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen und dann auf einmal, ja, entweder gibt es der Sportart gar nicht bei Olympia, also bei den Olympischen Spielen, oder es wird nur einmal geben und dann bist du vielleicht nicht mehr so fit oder verletzt dich und hast nie wieder die Möglichkeit auf Olympische Spiele, Gold, Medaille.
Ja, das Olympische Komitee, da gibt es ja so Kriterien, unter welchen Umständen eine Sportart olympisch werden kann und wie dieser Prozess vonstatten zu gehen hat, ist natürlich dann noch schon sehr politisch, aber in gewissen Punkten. Durch das Austragungsland, in dem Fall Japan, hat was mitzureden.
Mhm.
Die Sportarten, die verbandlich gut organisiert sind, haben natürlich auch deutlich bessere Karten als die, wo diese Organisation noch nicht so weit fortgeschritten ist. Es ist natürlich als Kampfsportler, wie man das mehr Kampfsport drin ist. Wenn du jetzt Surfer wärst, würdest du wollen, dass Surfen drin ist. Ist eine wichtige Frage, für wen sollen die Spieler da sein? Sind die für die Sportler? Sind die für die Nationen? Sind die für die Welt? Sind sie für das antike Ideal der Olympischen Spiele?
Vielleicht bin ich zu konservativ und denke mir so, bitte ändert es nicht so viel an dem ganzen Zeug, weil irgendwie, ich finde es nie okay, wenn du Sport da draußen nimmst.
Ganz oldschool können wir es leider nicht machen, weil es ist nackt ausgetragen worden.
Ah,
es durften nur Männer teilnehmen, die Weiber durften nicht einmal zuschauen. Es gab nur so Leichtathletik und Kampfgeschichten. Ja. Ich meine, super, wäre ich sofort dabei.
Waffenlauf.
Ja, mit Olivenöl eingerieben und die Frauen müssen zu Hause kochen. Und natürlich die Sklaven müssen die ganze Arbeit machen, ist okay. Hat sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. Ist schon okay, dass es nicht mehr genau dieselben Olympischen Spiele sind. Die Frage, die du aufgeworfen hast, ist natürlich, wie weit von diesem Ideal wollen, sollen, müssen wir uns entfernen. Ich finde, es sollten schon Frauen nicht mehr teilnehmen dürfen.
Jetzt muss ich schon wieder schneiden.
Nein, schneiden ist ja meine Meinung. Ist ja okay. Ich finde, die haben Besseres zu tun. Und nackt fände ich auch gut.
Ja, hätte ja nichts
dagegen. Ansonsten kann man das fast so lassen, wie es ist. Ja, ich meine, solange sie Ringe nicht rausnehmen, die Verrückten.
Ja, das ist ja Wahnsinn, oder? Also, das war damals echt schockierend.
Ja, in vielen Sportarten ändern sich dann natürlich auch die Regeln, um das einerseits natürlich, weil gewisse starke Verbände von Staaten da urgieren, weil sie meinen, sie sind in einem Teilaspekt stärker, dass der mehr betont wird. Andererseits möchte man es dann vermeintlich für die Zuschauer attraktiver machen. Oder die Ausübung mehr Leuten ermöglichen. Ja, ich denke aber, wenn eine Sportart für alle ist irgendwann, dann ist sie irgendwie auch für niemanden. Also, ja, natürlich, je mehr man eine Sache Mainstream macht, desto mehr Leuten ist sie zugänglich. Je nachdem, ab MMA zum Beispiel, durch den Kern der Sache ist sie nicht so vielen Menschen zugänglich. Wenn ich sie jetzt so gestalte, dass sie mehr Menschen zugänglich ist, dann wird sie sich weit vom Kern der Sache entfernen. Ringen ist Ringen. Das ist eine extrem harte, undankbare Sportart, die du von Kind an ausüben musst, um darin gut zu sein. Die kann notwendigerweise nicht für jeden sein. Die ist für ganz bestimmte Menschen, die unter bestimmten Umständen aufwachsen, das Lernen ist das eine schöne Sportart. Und wir bekommen diese Wahnsinnsathleten, aufgrund dieser Umstände, wenn man jetzt Ringen sanfter gestalten würde und anders, wäre das nicht mehr dieselbe Sportart.
Du hast ja gemeint, Judo haben es auch verändert.
Genau, da gab es diese Riesenregeländerung, um sich, glaube ich, mehr vom Ringen abzuheben. Nämlich, dass die Beinangriffe wesentlich reduziert wurden. Okay. Die zu sehr vielleicht den Ringer-Takedowns geähnelt haben, haben sie fast komplett rausgenommen. Das sehr erschwert, die zu machen.
War das jetzt gut oder schlecht?
Die Frage ist, für wen?
Ja.
Für die Judokas, die gerne Beinangriffe gemacht haben, war es verheerend. Für die, die es nicht gemacht haben, war es gut. Für die Leute, die mehr Oberkörperwürfe sehen wollten, war es wahrscheinlich gut. Für Leute, die Judo in seiner pureren Form bestehen lassen wollten, war es negativ.
Also,
man kann natürlich nie alle zufrieden machen.
Nee. Aber wir dürfen auch nicht nur negativ sprechen, weil das IOC, die haben jetzt ein bisschen was umgestellt. Und zwar war da jetzt wieder mal so eine von den Sitzungen, ich glaube, es war die 138. oder 35. Sitzung, wo man besprochen hat, welche neuen Sportarten anerkannt werden. Unter anderem Muay Thai, Kickboxen und so war auch dabei. Das ist schon einmal ein echter Fortschritt, oder?
Das ist schon ziemlich cool.
Das ist ein Wahnsinn eigentlich.
Die Preisfrage an der Sache ist, ich habe jetzt 17 verschiedene Kampfsportarten bei der Olympia. Ja. Warum nicht MMA?
Ja, ich glaube, bis sie das einmal anerkennen, wird es noch sehr, sehr lang dauern. Das wird nicht einmal in Österreich richtig anerkannt.
Ja.
Ja, anderes Thema. Wir haben noch Fight Night, oder?
Genau, es gab am selben Abend, wie die EFC veranstaltet wurde, hat die UFC sich getraut, noch eine Parallelveranstaltung zu machen.
Frechheit.
Und zwar war das die Fight Night Makhachev gegen Moises. Waren aber spannende Fights auf der Karte.
Ja, ich habe es noch nicht angeschaut, aber du wirst uns gleich erzählen. Ich habe nur gesehen, Misha Tate.
Misha Tate ist back.
So cool, ja.
Lass uns beim Main Event anfangen.
Ja.
Das war der gute Islam Makhachev gegen den Brasilianer Moises. War von Anfang an klar, dass es eine grappling-lastige Geschichte wird. Makhachev, so der inoffizielle Nachfolger von Habib, auch Trainingspartner von Habib.
Ja.
Sehr gefährlicher Mann, keiner will gegen ihn kämpfen. Ich verstehe absolut warum.
Mhm.
Ja, Kampf in der dritten Runde beendet durch Submission. Starke Performance. Also die Jungs sind grappling-mäßig wirklich auf einem anderen Level als der Rest.
Ja, wenn man mit Bären ringt, oder? Immer.
Wenn du mit Bären ringst, ist der Brasilianer kein Problem.
Eben.
Das sehe ich genauso
selbst
wie du, ja.
Wenn Jiu-Jitsu dort eigentlich das Höchste ist.
Na, der Bär gibt dann Scheiß auf Jiu-Jitsu.
Ja.
Du hast schon gesagt, Misha Tate war auf der Karte.
Ja, das hat mich so gefreut, dass er zurückgekommen ist. Ich finde, das ist eine von den Frauen, die wirklich richtig sympathisch sind und richtig gut kämpfen eigentlich. Das ist so jemand, den schaust du einfach gern an. Das
ist eine sympathische Person.
Ja.
So ein Darko. Misha Tate ist so, der, ist so Darko mit Brüsten.
Es, ja.
Darko mit großen Brüsten.
Wow, wie wir es jedes Mal schaffen, Darko zu erwähnen. Eigentlich sollte er uns sponsern oder irgend sowas in die Richtung. Das ist echt der Wahnsinn.
Du hast einfach mein Ego zu sehr gekränkt, diese Darko-Sache. Es ist einfach, es ist meine Schuld. Okay. Ich liebe den Darko.
Ja.
Aber
ja.
Irgendwie hasse ich ihn auch. Nein.
Aber hey, du sitzt ja da.
Also Darko mit Brüsten hat nach zwei Kindern, ja, sehr beeindruckend. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine andere Kämpferin gab, die schon zwei Kinder bekommen, ja, hat.
Und dann wieder zurückgekommen ist.
Und wieder zurückgekommen ist und wirklich sehr gut gekämpft und auch gewonnen hat.
Mhm.
Ich meine, die Misha ist, glaube ich, 37, ihre Gegnerin war über 40.
Ich glaub, ja, wurscht.
Nein, das ist schon so ein bisschen ein alter Damenkampf. Ja. Aber für zwei Damen fortgeschrittenen Alters haben die richtig gut gekämpft.
Ja. Hut fortgeschrittenen ab. Sportalters.
Hut ab.
Ja.
Stimmt, fortgeschrittenen Sportalters. Sonst, naja, so jung sonst nicht mehr.
Ja.
Alt genug, um es besser zu wissen. Ja. Ebenfalls auf der Karte noch spannende europäische Beteiligung war der Mateusz Gamrot aus Polen. War vorher KSW-Champ.
Habe ich noch nie kämpfen gesehen.
Nein, ist gut, auch sehr guter Grappler.
Ja.
Hat auch einen absurden Rekord, ich glaube 19-1 jetzt, oder vorher 19-1, also in so einem Fantasie-Rekord. Hat mit einem sehr schönen Kimura gegen in der ersten Runde Jeremy Stephens gefinisht. Jeremy Stephens, Leuten vielleicht bekannt als Who the fuck is that guy?
Jeremy Stephens ist richtig, richtig cool.
Ja, sehr K.O.-gefährlich. Auch einer der UFC-Kämpfer mit den meisten Kämpfen und Siegen schon. Also.
Hat er noch sein Bart gehabt?
Boah, jetzt, du stellst mir Fragen selber.
Ja.
Ich glaube nicht die extreme Form.
Okay.
Ich erinnere mich nicht jetzt an den, ich erinnere mich hauptsächlich daran, wie er tappen musste. Das war kein schöner Kimura.
Erklär mal, was das für Technik ist.
Kimura ist ein Schulterhebel, bei dem aber auch der Oberarm brechen kann, je nachdem, was zuerst nachgibt. Ist benannt nach einem legendären Judoka, der den Elio Gracie, den Begründer des BJJ, in einem Schaukampf ziemlich demoliert hat. Ich glaube, sie haben es damals unentschieden gewertet.
Mhm.
Masahiko Kimura, nachdem ist die Technik benannt, wird von manchen Leuten auch als Double Wristlock bezeichnet. Das ist, glaube ich, die Übersetzung aus dem Japanischen, da heißt der Ude Garami.
Okay.
Hoffentlich hören das keine Japaner und platteln mich auf, was das für ein Sinn ist. Aber Ude Garami stimmt schon.
Okay.
Was genau Ude Garami heißt, vielleicht gibt es jemanden, der Japanisch besser kann, als ich, der das uns sagen kann. Nein, also. Ja, Gamrot hat gekämpft, Tate hat gekämpft. Makhachev.
Sollte man sich nochmal anschauen in die Highlights, oder?
Kann man sich. Also wenn man auf Grappling steht dann und auf Frauenkämpfe, war das eine sehr lohnende Karte. Die Misha ist einfach auch sehr inspirierend. 37, zwei Kinder. Hat wirklich gut performt. Schönes Ground and Pound. Also war keine Enttäuschung.
Ja. Ebenfalls keine Enttäuschung war eigentlich ein UFC-Kampf, den wir beide sehr gut in Erinnerung haben. Wir haben es im letzten Fight Report schon angeteasert, weil wir wollten damals schon drüber reden. Es war lustig, Oldschool-Kämpfe, er ist nicht so Oldschool, aber es ist der erste, der mir eingefallen ist.
Ja, er ist halt auch hat auch im Juli stattgefunden, 2015.
Ja.
Auch auf einer McGregor-Karte.
Ja, weil es so passend ist, hast du gut ausgesucht.
Ja, es gibt keine Zufälle, Silvana. Wir haben vorher kurz gesprochen, du bist auch damals wach geblieben für McGregor.
Ich bin aufgestanden, ja. Ich habe den Kampf zwar ganz ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, aber ich habe nur noch gewusst, das war echt eine arge Schlacht.
Wir sprechen von Lawler gegen McDonald 2, ein Rematch. um den Titel damals, Welterweight-Titel in der UFC. Und ich glaube, Lawler hat ihn gehalten und McDonald war der Challenger.
Ja.
Auch auf der Karte später war McGregor gegen Mendes. Wir sind natürlich auch damals wach geblieben, hauptsächlich um McGregor kämpfen zu sehen.
Eben.
Und der Kampf hat dann, ich denke, in den Augen der meisten Fans absolut die Show gestohlen.
Sowas von, ja. Vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nicht eingeschlafen bin bei McGregor damals.
Es war so richtig die Luft raus nach dem Kampf. Also der Kampf hat echt die ganze, der ist auch auf vielen Listen, auf vielen All-Time-MMA-Fight-Listen ganz oben. Schaut sie nicht nochmal an, Leute. Wir haben ihn auch nochmal geschaut.
Ja.
Man vergisst fast, das war eigentlich keine so eindeutige Sache. Der Kampf war sehr hin und her und sehr offen bis zu diesem Ende.
Es war der Kampf, wo du so ein ähnliches Cut gehabt hast. Da schließt
genau
sich wieder der Kreis.
Der Robbie Lawler hat so ein ähnliches Cut gehabt wie ich, nur dass es ihm völlig wurscht war.
Ja, und das war um einiges tiefer. Also du
ja, echt, also man muss an dieser Stelle wohl eingestehen, der Robbie Lawler ist ein wesentlich härterer Mann als ich.
Ja.
Dem war das, anscheinend. Sieht man in dem Kampf aber auch, nach dem Kampf waren sie beide nicht mehr dieselben.
Ja.
Aber der Robbie in dem Kampf war, das war wirklich eine, ich glaube, es war gar nicht mehr menschlich. Das war schon mehr so ein Dämon oder ein wildes Tier.
Hatten
technisch auf extrem hohem Level und wahnsinnig harter Kampf. Also beide technisch wirklich, technisch sauber. Ja, schaut euch den nochmal an, tut euch den Gefallen.
Unbedingt.
Wenn man jemandem MMA erklären und zeigen will, ist das...
Aber vielleicht davon war aber ein Basic Fights, weil nicht, dass es zu sehr abschreckt, weil es ist sehr viel Blut gewesen. Sehr, sehr
es
viel
ist,
Blut.
Es ist relativ viel Blut.
Ja. Also McDonald, ich habe den nur noch in Erinnerung auch mit blutverschmiertem Gesicht. Was natürlich arg ist, weil er so weiß ist, so hell. Das schaut natürlich dann gleich noch viel ärger aus.
Der Kontrast ist schön bei ihm,
Ist wirklich toll, ja.
Nein, der Kampf wurde in der fünften Runde dann abgebrochen.
Ja.
Klassisch so ein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt hast du 17 Hiebe auf die gebrochene Nase ausgehalten, der 18. war einfach zu viel. Ja, Wahnsinn. Also man hat sich bei beiden schon gedacht, die hätten schon beide kein Recht mehr gehabt zu stehen. Einer musste dann fürs Vaterland fallen.
Was eigentlich voll bitter war, weil wie wir uns das nochmal angeschaut haben, McDonald, ich habe, wahrscheinlich weil Lawler gewonnen hat, habe ich den noch so stark in Erinnerung, aber ich habe das dann gesehen und habe mir gedacht, hey, eigentlich hätte McDonald das gewinnen müssen.
Die und Erinnerung drückt einen dann oft. Ich würde auch so in die ersten zwei Runden, und also Runde 3 und 4 war sicher McDonald. Ja, also da gibt es...
Was der den da, haben wir eh gesagt, Ellbogen ins Gesicht und bist du
tapper. Also ich hatte den Kampf, glaube ich, in der vierten Runde hätte ich ihn 2-2 gegeben, nach der vierten Runde. War alles offen in der fünften. Und Lawler hat einfach, Lawler habe ich das Gefühl gehabt, hat immer am besten gekämpft, wenn er schon beschädigt war.
Der braucht das, glaube ich, oder? Manche brauchen ein paar Schläge ins Gesicht, damit sie wach werden.
Bei mir auch ein bisschen so.
Okay.
Also so richtig, am besten kämpfe ich, wenn ich, bevor du kaputtgeschlagen bist, aber auch, du brauchst schon ein paar.
Survival Mode an, sozusagen.
Ja, dass du das Denken aufhörst, ein bisschen heiß wirst und dann. Ja. Und der Robbie hat wirklich nochmal einen Gang hochgeschaltet und hat das Ding beendet. Also, auch wenn ihr glaubt, ihr habt es schon oft genug gesehen, schaut es euch vielleicht noch einmal an. Mhm. Es sind absolut gut investierte 25 Minuten.
Definitiv. Zeigt super fürs nicht, Frühstück.
Zeigt sie nicht eurer Mami oder eurer Schwester, außer sie ist ein Arzt oder Krankenschwester und sehen den ganzen Tag Blut, dann ist es okay.
Geiler Kampf. Wir schauen uns nächstes Mal an.
Puh, du musst aussuchen nächstes Mal, Silvana.
Gehen wir uns einen Pride-Kampf?
Gehen wir uns einen Pride-Kampf.
Wo finde ich das überhaupt? Gibt es das noch im Internet?
Ja, das ist alles im Internet.
Perfekt.
Das finden wir. Müssen, da gibt es halt auch viele gute.
Mhm.
Mal schauen. Aber Pride, wäre gut. Wenn wir von Oldschool reden, müssen wir.
Starten wir mit richtig.
Nach Japan zurück.
Ja.
Vor allem, ich habe gehört, Japan und du, ist auch eine Liebesgeschichte.
Das ist eine Liebesgeschichte. Nicht nur, weil ich schon mal dort war und eine meiner besten Freundinnen dort lebt. Tokio ist voll meine Stadt. Ich liebe große Städte. Und ich habe gehofft, damals, wie ich dort war, vor 6 Jahren, war ich 3 Wochen dort und ich wollte mich verirren. Wirklich, ich bin reingegangen und habe mir gedacht, wie geil, eine große Stadt, ich kann mich verirren. Und es war dann im Endeffekt so, dass ich meiner Freundin, die schon sehr, sehr viele Jahre jetzt dort lebt, schon 8 oder 9 Jahre, dass ich ihr jetzt sagen habe müssen, wo wir hin müssen, weil sie sich verirrt hat, aber nicht ich. Ja, ich glaube, es ist keine Stadt groß genug für mich anscheinend, aber Japan deshalb, weil ich habe da gerade davor meine Akkreditierung gezeigt für die Paralympischen Spiele in Tokio. Ich kann es einmal nicht glauben, es geht bald los. 23. August fliege ich bis 1. September. Wie machen wir denn das mit Fight Report dann? Ha?
Naja, ich komme, glaube ich, am 21. wieder aus dem Urlaub.
Ah, okay.
Es gibt ein Zeitfenster, aber es ist nicht 22. sehr groß. Ich glaube, der 22. was auch immer das für ein Tag ist.
Das werden wir uns geben müssen, ja.
Müssen wir. Mhm. Müssen wir, weil die Fans wollen diesen Fight Report.
Definitiv. Aber wir könnten einen Fight Report auch über Zoom machen aus Japan.
Das wäre natürlich fancy.
Das wäre ganz geil.
Das wäre fancy. Hey, hier live mit Silvana Strieder aus Tokio. Silvana, wie ist die Lage im
Nippon? Ja, ziemlich cool. Ja, genau. Nippon Budokan. Richtig orges, ist der Tempel eigentlich für die ganzen Judoka. Völlig verrückt. Das hat es damals bei den ersten Spielen in Tokio auch schon gegeben. 1964. Und dieser Tempel mit den sehr, sehr dünnen Gängen und alles, der steht immer noch. Und da werden dieses Jahr auch wieder die ganzen Judo-Kämpfe stattfinden. Googelt's den einmal. Wirklich geiles
Teil. Wie heißt der?
Nippon Budokan.
Nippon Budokan.
Doppel B. Nippon. Nippon Budokan. Gut, Michael.
Du kannst es dann Stories schicken.
Ich schicke euch Stories.
So Night Stories aus Japan.
Ja. Sushi. Vielleicht wird es gar nicht so geil. Vielleicht sind wir nur im Zimmer und dürfen nur Shuttlebus, Sport, Halle wieder zurück.
Das wäre klassischer Sportler-Style. Ja. Du bist in einer Stadt und du siehst eigentlich nur das Hotel, die Halle. Dann vielleicht eine Sehenswürdigkeit. Und was zu essen, dann ist sie wieder zu Hause.
Na, wir müssen 2 oder 3 Apps runterladen. Tracking-Apps. Ja. Deswegen nehme ich mein zweites Handy mit, auf dem ich dann nichts drauf habe. Falls ich mal ausbrechen möchte, dass mich dann nicht die Polizei erwischt.
Das hättest du jetzt nicht so öffentlich sagen sollen.
Macht nichts. Die kennen eh nicht Deutsch. Oh, scheiße. Wahrscheinlich hören sie sich wirklich an und machen voll. Sind nicht auch schon Journalisten heimgeschickt worden. Wirklich? Die sind hingeflogen. Und haben dann irgendwie diese 6-Stunden-Check da am Flughafen nicht überlebt und sind sofort wieder heimgeschickt worden.
Wie meinst du, nicht überlebt?
Die sind wirklich, die werden da 4 bis 6 Stunden aufgehalten, werden völlig durchgecheckt. Ich weiß gar nicht, was die alles abchecken. Will ich auch gar nicht so genau wissen. Ich lasse mich überraschen. Und da waren einige Fälle schon dabei, die wirklich am Flughafen wieder umdrehen haben müssen und heimfliegen haben müssen. Entweder weil vielleicht ein Dokument nicht gepasst hat, irgendwo etwas unstimmig war. Also die sind da sehr, sehr... sehr heikel.
Dann hoffe ich, du machst deine Hausübung.
Sophia, ich hoffe es.
Wie fühlt es sich an, so jetzt schon im Journalismus-Olymp angekommen zu sein?
Ich weiß nicht, ich bin nur müde. Ich kann es doch gar nicht sagen. Keine Ahnung.
Aber was ich dir noch auf den Weg mitgeben kann, Silvana, ist, mach einfach einen TikTok-Account.
Ja.
Hättest du das ganze Journalismusstudium auch sparen können, wenn du einfach einen TikTok-Account gemacht hättest?
Genau. Aber wie lange hättest du das dann machen können?
Naja, wenn du nicht diesen dummen Post machst, dass du eigentlich unqualifiziert bist wie die gute Edison, dann. Eben.
Aber ohne Studium hätte sie das nicht gewusst. Weißt du? Du brauchst das Studium dafür, dass du weißt, dass du nicht so einen Scheiß postest.
Das macht aber Sinn.
Ja.
Das macht Sinn.
Deswegen. Na gut, wir hören uns das nächste Mal vielleicht aus Tokio.
Live aus Tokio, hier mit Silvana Strieder.
Genau. Wow, das wird lustig mit Zeitverschiebung. Müssen wir dann schauen. 7 Stunden.
Das kann schlimmer werden als heute.
Nein, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nein. Nicht wirklich. Gut, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht wieder. Du darfst das letzte Wort sagen.
Du schneidest es eh wieder raus.
Ja,
ich
weiß.
Ich sag gar nichts mehr.
Okay, siehst du, schon habe ich wieder das letzte Wort. Bis nächste Woche.
Bis bald.
Das war Folge 22. Wir sind mittendrin in dem 29. Olympischen Sommerspielen und ich wollte ein paar spannende Infos weitergeben. Die ersten historisch wirklich belegten Olympischen Spiele fanden 776 vor Christus vor 40.000 Zuschauern statt und die Menschen kamen dort aus allen Teilen des antiken Griechenlands zusammen. Zuschauen dürften damals aber auch unverheiratete Frauen, das hat der Michi wahrscheinlich schon wieder verdrängt, und freie Männer. Die freien Männer waren auch die einzigen, die wirklich bei den Wettkämpfen teilnehmen durften. Und bei Missachtung dieser Regel, also wenn eine verheiratete Frau oder Unfreie dort teilgenommen haben oder zugeschaut haben, drohte sogar die Todesstrafe. Spannend ist aber, dass Frauen trotzdem Olympiasieger werden haben können, denn bei Wagenrennen wird nicht dem Lenker der Olympiasieg zugesprochen, sondern dem Rennstallbesitzer. Und auf diese Weise hat es dann sogar eine Kinsika aus Sparta zweimal zum Olympiasieg geschafft. Leider wurden die Olympischen Spiele dann 391 nach Christus vom römischen Kaiser Theodosius verboten, weil sie als heidnisch bezeichnet und eingestuft worden sind. Nichtsdestotrotz, dieser antike Spirit, der wurde besonders bei einer Person ordentlich wiederbelebt, und das war beim Franzosen Pierre de Coubertin. 1501 Jahre später nach den Olympischen Spielen hat er sich gedacht, wow, das war eine wirklich coole Idee, wieso machen wir das nicht wieder? Und im Juni 1894 hat er sich mit anderen zusammengeschlossen, das IOC gegründet und dann die ersten Spiele in Athen organisiert. Die älteste Disziplin ist das Laufen, und bei den ersten 13 Olympiaden war der Stadionlauf auch die einzige Sportart. Dann später ist der antike Fünfkampf, der Pentathlon mit Diskuswerfen, Weitsprung, Speerwurf, Stadionlauf und Ringkampf dazugekommen. Dann hat es noch die Schwerathletik gegeben, zudem gehört auch der Ringkampf, der Faustkampf und der Allkampf, der auch Bankration genannt wird und der ja heute sehr mit dem MMA verglichen wird. Und was wir ja auch schon kurz angesprochen haben, es hat auch schon Pferdesportwettbewerbe gegeben. Was viele aber nicht wissen, ist, dass der allererste IOC-Präsident nicht Pierre de Coubertin war, sondern der Grieche Dimitrios Vikelas. Und Vikelas war nur von 1894 bis 1896 Präsident, hat die Spiele nach Griechenland gebracht. Der olympische Gedanke hat sich durchgesetzt und er hat dann gesagt, seine Arbeit ist getan, und nach ihm ist Pierre de Coubertin, der als Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit gilt. Er war bis 1925 der Präsident. Und auch ein großer Boxfan, hat selbst geboxt. Er war Pädagoge, Historiker, und er kommt aus einer alteingesessenen Adelsfamilie. Deshalb sagt man auch Baron Pierre de Coubertin zu ihm. Und was mir extrem gut gefallen hat, ist nicht nur, dass er die Spiele zurückgebracht hat, sondern ein Zitat von ihm, das ich euch am Ende dieser Sendung mitgeben möchte. Er hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf. Das Wesentliche ist nicht gesiegt, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Diese Regel weit verbreiten heißt, die Menschheit tapferer und stärker und dennoch edelmütiger und feinfühliger zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen von den Olympischen Spielen. Vergesst nicht, Daumen zu drücken für Bettina Blank, unsere Karateka, Aka Alobaidi, unseren Ringer, und die drei Judokas Sabrina Filzmoser, Yvonne Bönisch, die Trainerin, und Michaela Polleres. Eine schöne, erfolgreiche Woche, und bleibt unschlagbar ehrlich.